Hi zusammen, mein Name ist Susu Ababu. Ich leite das Restaurant La Société in Köln und darf heute die Katrin kurz vorstellen. Eine Freundin und auch ehemalige Kollegin von mir. Wir haben uns kennengelernt, als sie ihren Sommelier im Restaurant Gut Lerchenhof gemacht hat, ebenfalls in Köln und ist mittlerweile im Cœur des Artichauts. Für mich ist Katrin ein sehr schönes Beispiel für die junge Generation, um entsprechend dort Leidenschaft, Qualität und auch Menschlichkeit zu verbinden. Das schafft sie in ihrem Gastroalltag, aber auch privat. Das ist auch ganz schön, ob wir jetzt in der Gilberts Pinte sitzen und ein Bierchen trinken oder natürlich die eine oder andere Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben. Ich möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Man kriegt, glaube ich, einen schönen Einblick durch den Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und schön, dass es dich gibt, Katrin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Und mit unserer heutigen Gästin reisen wir nach Münster ins Restaurant Cœur d'Artichaut. 4,9 Sterne, also fast 5 Sterne, bei fast 200 Rezensionen, bei den Google-Bewertungen. Und darüber kann man streiten, ob das wichtig ist oder nicht wichtig ist, aber es ist selten. Also bei der Vielzahl der Bewertungen fast 5 Sterne durchgehend. Aber ich glaube, es spricht auch für Katrin bzw. für dieses großartige Restaurant, was nicht nur nebenher auch mit 2 Sternen ausgezeichnet ist. Es spricht für eine komplett andere Art von Gastronomie, die Herzlichkeit mit absoluter Professionalität vereint. Und dafür steht Katrin, das merkt man so ganz, ganz wundervoll in dieser Folge. Auf der einen Seite sehr viel Ernsthaftigkeit, sehr viel Tiefsinn, sehr viel Neugierde, sehr viel Lernbereitschaft oder Wissensgier. Und auf der anderen Seite diese wunderbare Leichtigkeit, die, ja, ich denke, diese neue Generation Sommeliers oder Sommelieren, Entschuldigung, viel mehr prägt und vielleicht auch die manchmal eingestaubte Tür zum Wein nochmal in einer ganz anderen Ebene öffnet. Und bevor Katrin ihre neue Heimat in Münster gefunden hat, hat sie in großartigen Häusern wie der Post in Odenthal oder dem Gut Lerchenhof in Pulheim, beide nahe Köln, lernen bzw. arbeiten dürfen. Und nicht nur nebenher, ganz liebe Grüße natürlich auch von mir an diese beiden Häuser. Toll, was ihr seit Jahrzehnten an Beständigkeit und Innovation leistet. Großartig. Aber das wirst du gleich selber erleben. Erst einmal vielen Dank und schön, dass du da bist. Und noch ein ganz großes Dankeschön natürlich zum einen der Schlumberger Gruppe. Dazu gehören die Handelshäuser Schlumberger, Consigliovini, Segnitz und natürlich das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Und dann haben wir noch als zusätzlichen Gast oder Partner die Italian Trade Agency oder kurz ITA. Und die haben ein ganz besonderes Engagement auf der ProWein 2026 in Düsseldorf. Und wir dürfen das vorstellen. In diesen kleinen Einspielern dürfen wir dir davon erzählen, was für großartige Guided Tours sie haben oder welche Masterclass sie ausrichten, um die ProWein für dich zu einem ganz, ganz besonderen Erlebnis werden zu lassen. Hör einfach mal rein. Ich hoffe, es gefällt dir, wie wir das präsentieren, wie wir das vorstellen. Aber erst einmal ein riesen Dankeschön an diese beiden großartigen Unternehmungen dafür, dass sie dieses Format unterstützen. Denn dank ihnen ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Katrin Berlund! Glaubst du, es ist schwerer in der Sommelier-Welt, wenn man alt und gesetzt ist oder wenn man so frisch ist wie du, um da ein Standing zu bekommen, um eine Präsenz, um eine Stimme abzugeben oder gehört zu werden?
Ah, oh, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich, ich glaube, es ist auf keinem Weg irgendwie einfacher oder schwieriger. Ich glaube, dass es das alles irgendwie seine gewissen Vorzüge und Nachteile hat. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt super, super einfach oder super, super schwer war, jetzt für mich so da reinzurutschen, wenn ich das jetzt mal auf mich projiziere. Aber trotzdem bin ich immer noch so jemand, der krass auf die, ich sag mal, gesetzteren Leute aufschaut und immer sagt, okay, krass, was die erreicht haben, und habe ultra krasse Demut davor. Oder Respekt auch eher. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine schwieriger oder leichter ist. Also ich glaube, dass das alles, ich weiß nicht, Social Media ist wahrscheinlich für jemanden wie mich einfacher, als wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, seit 40 Jahren dabei ist. Aber dafür haben die erfahrenen Leute, glaube ich, ganz andere Zugänge und ein ganz anderes Verständnis, wo sich ein junger Mensch tatsächlich noch einiges von abschauen kann, also abgucken kann.
Hältst du dich selber für erfolgreich?
Boah. Noch nicht. Also ich.
Echt, warum nicht? Also mein erster Gedanke ist ja natürlich, wenn ich das so sehe, in dem Alter, das ist doof, ich will es jetzt auch gar nicht so sehr übers Alter definieren, aber auch in diesem kurzen, ich sag mal, Karriereweg, schon diese Präsenz zu haben, diese Anerkennung auch unter Kollegen, in so einem Restaurant zu arbeiten oder in solchen Restaurants, du hast ja im Prinzip nur in Top-Restaurants gearbeitet, mit der Posten Odenthal, beim Peter Hessler im Gut Lerchenhof und dann jetzt in Münster. Ja. Da würde ich schon sagen, boah, mega erfolgreich. Aber warum empfindest du es nicht so? Oder anders gefragt, wann ist ein Sommelier erfolgreich oder so? Auf dem Höhepunkt ist man ja nie, aber präsent in seiner Karriere. Was müsste das für dich erfüllen?
Boah, das ist super schwierig. Ich glaube, dass ich jeden anderen an der Position, wo ich jetzt bin, auch als super mega erfolgreich sehen würde und kriege das tatsächlich auch oft gesagt und höre das auch super oft, aber irgendwie sehe ich mich selber nie in der Position, wo ich so sage, so ja, krass, das ist richtig krass, was du geschafft hast, aber sollte ich vielleicht mal anfangen mit, aber ich habe da immer noch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, dass ich mich da ein bisschen verstecke, was ich aber, glaube ich, gar nicht bräuchte. Aber ich bin schon auch stolz auf das, was ich geschafft habe. Also muss man jetzt auch sagen. Aber ja, ich glaube, ich sehe mich dann immer noch so als die kleine Maus, die da überall rumrennt, wenn ich dann drin, keine Ahnung, Sommelier sehe von hier 3 Sterne und 20 Jahre hier 3 Sterne oder was weiß ich, dann denke ich immer, boah, krass, was die geschafft haben. Aber dass man mich so sehen könnte, das kann ich mir teilweise gar nicht einfach vorstellen. Aber ich glaube, das ist eine Selbstwahrnehmung, die man so hat, wo man auch dran arbeiten müsste vielleicht.
Hat, glaube ich, jeder. Also ich kenne keinen, der irgendwie sagt, ich bin fertig und alles fertig gebastelt. Ja, gibt es für dich irgendwas, wo du sagst, boah, das wäre cool. Also du bist jetzt erstmal in Münster angekommen, voll. Ich will dich gar nicht einfach abwerben, sondern dass ich hier nicht in die falsche Richtung komme. aber gibt es irgendwas für dich, wo du sagst, boah, das wäre cool, wenn das irgendwann nochmal passieren würde?
Boah, bestimmt. Man spinnt sich ja schon einige Sachen vor, ob man jetzt, keine Ahnung, also ich würde halt gerne auf jeden Fall auch auf dem Wege für mich, sag ich mal, dass man noch so Projekte startet, wie, keine Ahnung, dass man das WZ4 macht oder dass man irgendwie in diese Master-Sommelier-Geschichte, also in diese Certified-Geschichte reinkommt, das würde mich schon auch noch reizen für mich selber, glaube ich, einfach so, um mehr zu lernen, weil ich einfach finde, dass man irgendwie, gerade was das Schöne auch in dem Beruf ist, dass man nicht auslernt, aber so positionstechnisch sehe ich mich gerade schon an einem Punkt, wo ich auch erstmal eine Zeit bleiben will, weil ich glaube, ich bin da reingerutscht mit 22, jetzt bin ich 24. Ich glaube, diese Chance hätte ich nicht in vielen Restaurants bekommen. Da bin ich auch mega, mega dankbar an Elisabeth und Fred tatsächlich immer. Das heißt, ich könnte mir gerade gar nicht so vorstellen, was ich sonst noch berufstechnisch machen will. Also ja, 3 Sterne ist bestimmt auch schön. Aber ich glaube, so jeder spinnt so ein bisschen von seinem eigenen kleinen Restaurant. Ich glaube, da kann ich mich ja auch nicht von freisprechen. Das könnte ich auch noch sehen, aber es sind so super viele Wege, wo man so hingehen will. Und man hat auch, Gott sei Dank, hoffentlich noch ganz viel Zeit dafür. Ich glaube, das könnte ich gar nicht so sortieren, tatsächlich.
In eurer Situation, also ich spreche jetzt in eurer Situation zu mehr oder weniger den Jüngeren gegenüber, ist es auch gar nicht so einfach wie zu meiner Zeit damals, wo alles mehr oder weniger linear war. Ja. Also du hast dann irgendwie Kellner gelernt, dann warst du irgendwann Kommissar, dann warst du irgendwann Sommelier und dann hat man versucht, sich die Sterne hochzuarbeiten oder irgendwie die Weinkarten. Und bei euch ist es ja alles viel freier und viel lebendiger, mehr oder weniger. Da ist, glaube ich, vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, wie viel Sterne irgendwie ein Lokal hat, sondern einfach, dass man sich selber dann irgendwo mit seiner Präsenz verwirklichen kann. Also ich glaube, es ist für euch vielleicht teilweise einfacher und auch schwerer. Allgemein hältst du die Situation der Sommelierie in Deutschland für super, eher schwierig, problematisch oder wie ist es aus deiner Warte?
Oh, ich finde es immer super schwierig, weil gerade wenn man so auf so Events kommt, wo man so diesen krassen Bruch sieht zwischen den Leuten, die halt so super lange dabei sind und dann die so ein bisschen nachrutschen und dann die Mitte irgendwie, das ist immer ja, schwierig, aber ich finde eigentlich ganz schön, also mein Gefühl ist, dass es gerade so ein bisschen jünger wird und dass es so ein bisschen dynamischer wird, wie du auch schon sagst, dass es halt so ein bisschen, ja, nicht mehr das, keine Ahnung, du in sonst so vielen Restaurants gearbeitet haben musst, dass du irgendeine krasse Stelle bekommst, sondern dass es einfach auch eher auf Personen oder auf Geschick ankommt und dass man quasi, ja, nicht den krassesten Lebenslauf. Also Fred hatte gar keinen Lebenslauf von mir. Hat mich irgendwann mittendrin mal gefragt, ob ich überhaupt meine Prüfung gemacht habe. Also das ist eher so auf das Menschliche ankommt. Ich glaube, das ist schon cool, das ist eine gute Bewegung, weil es dadurch, glaube ich, auch dynamischer wird und wir, glaube ich, auch mehr Chancen haben, so ein bisschen gesehener zu werden. Weil ich glaube, die Leute, die wollen nicht mehr nur dieses Steife und ich bin der Oberkellner und komme jetzt mit Serviette über am Arm oder sonst was jetzt spitz gesagt zu einem, sondern ich glaube, die wollen eher so locker und ein gutes Glas Wein und zahlen da, glaube ich, auch gut für. Aber ich glaube, das muss, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, das ist ein guter Umschwung gerade für mein Gefühl. Oder was, wie siehst du das? Würdest du das eher sagen, dass das eher früher besser war?
Ich glaube, früher war es insofern einfacher. Du musstest dich einfach nur mit Büchern hinsetzen, musstest viele Weine probiert haben, musstest da irgendwie ein gewisses Standing haben. Und dann konntest du über eine gewisse Zeit so diese langsame Arroganz aufbauen, wo du einfach so erhaben warst. Ja. Und wo du dann möglichst so mit einem ernsten Gesicht dann durch die Weinproben laufen durftest und nicht angesprochen wurdest und dann noch zwei, drei Sätze.
Aber will man das?
Gesagt hat,
dieses Erhabene?
Natürlich nicht. Darum ist ja die Situation jetzt auch im Augenblick so, wie sie ist. Es hat wahrscheinlich schon eine gewisse Qualität, aber ich glaube, letztlich sind es die Sommeliers, die dann den Sprung hin in dieses etwas lockere, offene, offengeistige und eben auch andere fördernde vollzogen haben, die wirklich erfolgreichen und die in ihrer eigenen Art dann irgendwie versumpft sind, die sind versumpft.
Ja.
Und deswegen mag ja auch jeder euren Weg dann mehr oder weniger, den man sieht und den man total gerne auch, keine Ahnung, auf Insta verfolgt oder wo man einfach sagt, da lasse ich mich total gerne inspirieren. Und das Interessante ist dabei, dass ihr ja trotzdem ein Standing-Wissen habt und das intensiv auslebt. Also dass ihr Wein nochmal ganz anders zur Leidenschaft macht, nämlich aus diesem, was ja Wein sein sollte, Lebensfreude, ja, natürlichen Spaß damit haben, nicht alles zu verkopft und zu verkrampft sehen und irgendwelche Regeln befolgen, sondern einfach sein, also dieses sich fallen lassen im Wein.
Voll. Ich glaube, das ist auch so der Punkt, warum ich so Liebe dafür entwickelt habe, weil ich nicht dieses, das Wissen braucht man, das Wissen will man auch irgendwie haben. Ich finde, das saß ich auch wirklich am ersten Tag irgendwie auch in der Schule und dachte mir so, oh mein Gott, wie soll ich das alles in meinen Kopf kriegen? Aber irgendwie hat sich in dem Moment so ein Schalter umgelegt, dass ich auch gesagt habe, das ist so spannend, wie man auf lockere Art und Weise, auch die Winzer, finde ich, sind jetzt auch alle so, ja, die wollen ja auch nur das Ganze lockerer verkaufen. Also ich finde diese ganz entspannten Geschichten immer am coolsten und dann lebt man das auch, finde ich, ganz anders.
Ein Winzer braucht eine Identität. Also wenn du jetzt so irgendwie, keine Ahnung, XY-Winzer aus der Pfalz hast, dann versuchst du den ja irgendwie einzuordnen, wo du sagst, die machen einen ganz guten Riesling oder irgendwie einen Pinot oder schlag mich tot. Braucht das ein Sommelier auch?
Boah, ich glaube schon. Also ich glaube, jeder hat irgendwie so sein Gebiet und jeder weiß so ein bisschen, okay, da kann man ihn drauf ansprechen und da kann man ihn drauf ansprechen. Ich finde das auch gut, weil dadurch ist der Austausch einfach auch besser. Es wäre auch langweilig, wenn alle irgendwie das Gleiche erzählen würden und das Gleiche nur noch verkaufen würden und wir würden alle, keine Ahnung, nur noch Pfalzwein verkaufen. So weiß jeder zum Beispiel, keine Ahnung, wenn die zu uns kommen, ich liebe Schaumwein, bei uns kommt viel mit Schaumwein daher, auch in der Begleitung und oder Port bin ich auch immer großer Fan oder generell, wenn ich so Portugal, Spanien kommen auch viele und sagen, ja, ich würde das gerne nochmal trinken oder hast du da was? Und dann gehen zu andere, keine Ahnung, sagen, okay, ich möchte jetzt zum Restaurant so und so und möchte Burgund trinken, weil die einfach das Krasseste an Burgund wissen und Burgund Karte einfach haben. Ich finde das irgendwie schöner für Gast und auch für Sommeliers, also dass man sich so alle so ein bisschen seine Identität irgendwie so aufbaut, um das so zu sagen.
Also deine Leidenschaft und deine Kernkompetenz mehr oder weniger Schaumwein.
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt was anderes und sagen würde.
Kabi-Katrin, ist das dann irgendwie eine kindliche Fehlentscheidung gewesen, wo du unbedingt einen Namen brauchtest oder gibt es Schaumwein als Kabi?
Boah, gibt's das? Ich glaube nicht, oder? Ich habe es auch noch nicht gesehen. Wäre auch mal eine Idee für so Begleitung. Fände ich das schon ganz spannend.
Na, es gibt restsüße Schaumweine. Oder ich hatte mal einen kanadischen Eiswein. Der hatte auch nur 7 Volumenprozent. Also eigentlich müsste es sowas schon, oder gibt es sowas schon. Ich weiß, da weiß ich zum Beispiel gar nicht, wie die Gesetzgebung ist. Aber egal, will ich jetzt auch gar nicht so vernehmen.
Ja, das ist gut.
Aber wär mal was Schönes und vor allen Dingen auch was was Appetitliches.
Ja, also sowas wie Braketto ist ja, oder Moscato, ja, leicht mussierend.
Ja, ja. Ja, ja, stimmt.
Ist ja,
ja
auch,
ja, ja, genau, genau.
Auch cool. Aber also ja. Kavi war eigentlich eine Geschichte, die im Lerchenhof tatsächlich damals entstanden ist. Da, also ich hieß früher kb.atrin auf Instagram und irgendwie haben mich dann immer alle kb.atrin genannt und irgendwann kam kavi.atrin daraus. Und dann habe ich gedacht, egal, okay, ich ziehe das jetzt durch und habe das dann als Instagram-Namen genommen. Und seitdem heiße ich aber auch bei allen nur noch Kavi. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden in der Bubble, der mich nicht Kavi nennt.
Aber aka nennst du dich ja Perlenqueen?
Das ist entstanden, liebe Grüße an Steffi. Das ist entstanden in der Sommi-Schule, da auch Grüße an die Steffi, weil immer wenn wir in der Schule saßen und irgendwo, wo Schaumwein zum Thema kam oder ja, wir probieren gleich Champagner nach der Pause oder so, war ich wieder voll am Start und habe mich komplett gefreut, weil ich das einfach gerne mag und weil ich die Thematik darum einfach auch super spannend finde. Und dann kam irgendwann von Steffi, dass da vorne unsere Perlenqueen sitzt und dann habe ich das irgendwie so etabliert und das geht irgendwie auch nicht raus. Ich habe gesagt, das bleibt jetzt einfach da stehen. Das gehört jetzt einfach dazu.
Steffi, Stefanie Hehn.
Nee, tatsächlich die Steffi, die, boah, ich glaube, die ist jetzt in Essen. Ich habe auch ewig leider nichts mehr von der gehört. Wir hatten so
liebe Grüße.
liebe Grüße. ja, wir hatten tatsächlich einen super coolen jungen Kurs und die war dann immer sich mal als unsere Kursmami immer betitelt. Ja, das war sehr, sehr coole cool. Zeit auch tatsächlich, ja.
Perlenqueen, ist das nicht eigentlich in dem Sinne despektierlich? Müsste nicht eher Perlenprinzess heißen?
Ja, habe ich auch irgendwann gedacht. Aber das war denn irgendwann so.
Danke, Steffi. Danke, vielen Dank.
Die hat es einfach so genamedroppt und jetzt bleibt es einfach so.
Jetzt weiß ich, warum du länger nichts von ihr gehört hast.
Ich hoffe nicht.
Nein, auf keinen Fall. Aber wenn wir also die Sommelierie jetzt als locker sehen und als easy und als wesentlich lebendiger, wie wichtig ist dabei immer noch der Service als solches? Also gibt es da irgendeinen Parameter, wo du sagst, hey, das, wie die es früher gemacht haben, das war genauso wie die Leute selber Schrott? Oder sollte man Sachen überdenken oder versuchst du da irgendwas genauso so zu zelebrieren? Was ist dir wichtig? Welche Rituale beeindrucken dich? Mhm. Worauf legst du Wert?
Also ich finde, dass man so eine Balance zwischen früher der Klassik finden muss und irgendwie da eine Lockerheit und eine Selbstverständlichkeit mit einbringen muss. Also natürlich sind mir Rituale wie, keine Ahnung, das alles am Gast gemacht wird, dass der Flasche präsentiert wird auf einem gewissen Maße, aber trotzdem ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube früher, keine Ahnung, dem Mann zuerst einschenken und sonst was. Ich schenke immer beiden zusammen ein, weil ich irgendwie auch finde, okay, wenn wir jetzt einen Sechsertisch haben, dann ist die Flasche irgendwann leer, wenn ich alle probieren lasse, aber ich glaube so, ich lasse immer beide am Tisch probieren, egal ob es jetzt Mann oder Frau ist und auch egal, wer es ausgesucht hat. Ich finde so, ja, Rituale, dass der Korken auch noch so sauber am Tisch aufgemacht wird, dass aber jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, das super steif präsentiert wird, das finde ich immer ganz schlimm, wenn man da irgendwie in die Hocke geht und das denen schon so vorzeigt, das sind so Sachen, wo ich von früher irgendwie auch, ich fühle mich da selber als Gast auch nicht wohl, wenn ich jetzt so in der Gastsituation denke. Und dann versuche ich halt immer so zu arbeiten, wenn ich jetzt essen gehen würde, wie fände ich das cool, wenn das jemand anderes macht, aber wie ist es immer noch professionell und wie ist es trotzdem immer noch 2 Sterne? Ich finde das schon eine wichtige Balance dazwischen einfach. Und ja, Rituale, meinst du so mit Korken aufmachen oder?
Solche Sachen wie Korken präsentieren oder Kapsel richtig abschneiden, Kapsel mit dazulegen, dann im Allgemeinen vielleicht so, wie man die Flasche präsentiert, ob es da irgendeinen Ablauf gibt, vielleicht irgendwie lüften, dekantieren, Gläser avinieren, einsetzen. Also irgendwelche Sachen, die Servicequalität darstellen und die halt immer mehr oder weniger wiederkehrend sind und die du einfach irgendwie schön findest, weil sie dann doch vielleicht was Adäquiertes haben, aber trotzdem irgendwie was Elegantes, Schönes.
Ja, also ich gucke auch schon immer, dass so, also die Kapsel natürlich ordentlich abgeschnitten ist, aber dass der Korken irgendwie auch am Tisch bleibt, dass, ich weiß nicht, der eine oder andere riecht gerne dran, aber es ist irgendwie auch so eine Klassikhaltung, glaube ich. Das finde ich immer schön, ja, präsent. Habe ich eben schon angesprochen. Avenieren, bei den Gläsern kommt immer ein bisschen bei uns drauf an, muss ich ehrlich sagen. Je nachdem, was das für ein Wein ist, wenn ich jetzt irgendwie so eine einfachere Flasche Aber dann aviniere ich das, glaube ich, auch nicht vorher. Aber bei uns geht auch einfach eher eben die Weinbegleitung und eher weniger so krasse Flaschen, als dass ich das, glaube ich, so krass mit einnehmen würde.
Und bei der Weinbegleitung machst du da irgendwas, wo du sagst, das also zeichnet mich von der fachlichen Seite her aus, da zelebriere ich den Wein oder ist es da mehr oder weniger auch händisch live und auf den Gast abgestimmt?
Ich glaube, ich würde das eher auch immer auf den Gast abgestimmt machen oder also ich bleibe mir schon immer meiner Art und Weise treu. Ich bin da eher lockerer, gehe mit den Flaschen an den Tisch. Häufig eben, wenn ich jetzt die Prestigebegleitung oder so habe, die mache ich meistens mit der Korava. Und das mag ich eher lieber immer eine Karaffe. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie ein Kabinett, wo ich denke, okay, das sollte jetzt nicht noch 100 Mal karaffiert und sonst was getan werden, aber ich bin immer Fan, dass das dann irgendwie sauber ins Glas kommt und nicht eben so ein bisschen direkt, also von der Korava ist das ja häufiger so, dass das dann so diese Spritzer, die nachher, weißt du, wie ich meine? Diese, wenn man das so
Ja, total,
absetzt.
ja.
Ich liebe Korava, ich finde das super, aber das ist so ein Service, was mich so ein bisschen in dieser Schönheit, sage ich mal, stört. Da gehe ich dann auch eher eben mit der Karaffe hin und mache das da, aber immer eher locker. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den kompletten perfekten Weinservice mache. Ich glaube, da bin ich einfach ein bisschen zu, nicht stumpf, aber also ich gehe gerne locker mit den Flaschen an den Tisch und erzähle darüber und erzähle auch gerne lange darüber. Auch bei Fragen und so bleibe ich echt oft lange auch am Tisch. Aber ich glaube, bei mir ist eher diese Sache, dass ich gerne viel darüber erzähle, als dass ich diese Perfektion mit dem Einschenken oder Aufmachen oder sonst was habe. Ich glaube, das ist eher mein blöd gesagt, Gelaber, das, was eher da so ein bisschen rauskommt, würde ich jetzt persönlich von
Und
mir
was
sagen.
erzählst du gerne? Also was wäre so dein, hast du da irgendwie wie eine Handschrift oder wo du sagst, das möchte ich gerne vermitteln? Also ist es rein emotional oder ist es geschichtlich fundiert oder sind Stories über den Winzer? Gibt es da für dich Parameter, wo du sagst, das möchte ich total gerne vermitteln und der Gast muss mindestens 15 Minuten zuhören und dann darf er eventuell Fragen stellen? Gibt es da für dich irgendwie so einen Ansatz, wo du dich
Also 15
drauf
Minuten.
vorbereitest vielleicht auf deinen, ja, ist vielleicht übertrieben. Also daher, ich wollte dich nicht auf irgendwas einnorden oder da irgendwie raten,
Nein.
deswegen eben diese übertriebene 15
Ja,
Minuten.
nein, gar nicht. Also ich habe immer so das noch vielleicht ein bisschen schulbedingt oder nerdy, dass ich mir immer so Functions mache quasi, dass ich auch mir immer runterschreibe, was möchte ich über den Wein erzählen oder was sind so Punkte, aber auch, dass die Mädels quasi im Service auch so ein bisschen ein Grundkenntnis darüber haben, was da abgeht mit dem Wein und warum ich den dazu nehme, was sind geschmackliche Parameter, die einfach wichtig sind zu wissen mit dem Wein oder texturell, warum funktioniert das jetzt zu der Speise? Ich finde das immer ganz, ganz wichtig dazu zu sagen und nicht zu sagen, ja, das ist ein Riesling aus 22 und der passt ganz gut, viel Spaß. Sondern dass man halt auch eben so ein bisschen die Geschichte vom Winzer erzählt und keine Ahnung, irgendwelche Anekdoten. Ich habe momentan auch Macaillé in der Begleitung aus Baden. Das ist ein junges Pärchen. Ich finde es immer so süß, was sie mit ihrem Namen da veranstaltet haben. Also dieses Maca im indianischen Erde, meine ich, und Lié Verbundenheit und dass das irgendwie so die Philosophie ist und dass so, Leute steigen dann mit so einem Wein ein und haben so ein anderes Gefühl dafür, finde ich. Und man hat eher so einen persönlichen Bezug dazu und das ist mir immer ganz wichtig, dass man irgendwie auch den Winzer dahinter versteht. Natürlich gibt es dann Leute, die sagen, schmeckt mir nicht oder ja, schmeckt mir und das nur darüber differenzieren, aber die meisten finden einfach auch die Geschichte dazu dann einfach schön. Also so als Feedback, was man so selber bekommt. Keine Ahnung, ob die das dann wirklich so
Wie
meinen.
machst du das? Stellst du die Flaschen auf den Tisch und positionierst dich dann vor den Gästen oder stellst dich zwischen die Gäste oder guckst du denen in die Augen, guckst du die Gläser an oder
Boah.
wie, also gibt es da irgendeine Vorgehensweise, wo du sagst, ich bin persönlich, doch nicht zu persönlich?
Ja, also bei uns ist ja super, super klein. Das Restaurant ist ja komplett offen. Das heißt, das ist schon Wohnzimmeratmosphäre, beziehungsweise man hat auch so ein bisschen Kinosaalatmosphäre, weil die Küche halt quasi beleuchtet ist. Und Rest ist sehr angenehm und eher was dunkler. Und der Fokus liegt ja bei uns auch wirklich auf der Küche. Aber ich würde sagen, jetzt mittlerweile auch, dass die Weine da so ein bisschen vorpreschen, was ich auch ganz cool finde, dass das auch jetzt eben gut angenommen wird. Aber ja, ich gehe an den Gast und stehe quasi dann ja vor denen mehr oder weniger am Tisch, weil das alles auch so ausgerichtet ist, wenn ein runder Tisch ist, die gucken sich nicht alle gegenseitig an, sondern die sitzen alle so, dass die quasi zur Küche gucken. und in dem Fall dann auch quasi zu mir und dann stelle ich die Flasche auf den Tisch und die Leute können sich die Flasche angucken, die können sich die in die Hand nehmen, also es ist sehr, sehr persönlich, sage ich mal. Und dann erzähle ich quasi drüber. Ich gucke, tatsächlich, da muss ich auch an mir arbeiten. Ich meine, ich kann oft den Leuten nicht krass ins Gesicht gucken, weil ich mich dann so konzentriere auf das, was ich sagen möchte, dass ich teilweise dann hin und her springe und auch schnell werde im Reden. Dann sind öfters auch mal die älteren Herrschaften, dass sie immer, sie müssen bitte langsamer reden. dann bin ich so in meinem Film, dass ich dann so durchgetaktet rede. Aber ja, man muss auch immer noch Punkte haben, an denen man an sich arbeiten kann. Ich meine, bin auch nicht perfekt in diesen Job
ohne
gestartet.
Frage, da heraus reift das ja dann auch irgendwo. Gab es für dich mal einen Service-Moment, wo du gesagt hast, da ging mir so das Herz auf oder es hat mich so berührt oder es war einfach großartig?
Boah, ich glaube den einen Moment jetzt nicht, aber für mich tatsächlich immer wieder, wenn irgendwer sich freut über einen Wein oder sagt, boah, das hat richtig, richtig gut funktioniert. Und letztens tatsächlich auch, als mein ehemaliger Head-Sommelier, der Tobi, da war und er gesagt hat, das war ein 10-von-10-Match, da war ich natürlich auch super, super glücklich. So, ne? Also wenn für mich ist das immer noch einer der Leute, die krassesten Matches gemacht haben tatsächlich. Und wenn denn so jemand sowas sagt, das berührt einen schon. Aber eigentlich tatsächlich, für mich gibt es nicht so diesen einen Moment. Also es sind ganz, ganz oft einfach Momente, wo ich mich immer ganz doll freue, wenn irgendjemand was lobt oder auch wenn es eine Flasche ist, die ich jetzt, keine Ahnung, rausgesucht habe und die sagen, genau das wollte ich haben oder so. Das ist, glaube ich, schon sowas, was mich dann immer wieder berührt und mitnimmt und glücklich macht und anspornt auch irgendwo.
Und wenn jemand sagt, das wollte ich jetzt nicht haben, also wie gehst du mit Enttäuschung um, wenn jemand mit dem Wein überhaupt nicht klarkommt? Du weißt aber, der passt weniger zu dem Gericht, also versuchst du ihn zu animieren, dass er ihn trotzdem probiert oder sagst du, naja, okay, Geschmäcker sind verschieden, ich versuche jetzt in dem Augenblick, losgelöst von der Kombination, den optimalen Wein für den Gast zu finden?
Das sind auch so Punkte, wo man, glaube ich, mit umgehen lernen muss und wo man so ein bisschen reingeschubst wird, wo ich am Anfang auch gar keine Ahnung hatte, wo ich damit umgehen soll oder wie ich damit umgehen soll. Und ich kann mich natürlich immer ganz gut mit Fred besprechen und sage dann so, ja, meine Meinung ist. Und er sagt, ja, meine Meinung ist. Aber ja, natürlich hatte man auch mal, dass Leute sagen, keine Ahnung, ich finde den Wein nicht gut, ich möchte den nicht, aber meistens sind die dazu mehr oder weniger gezwungen, dass sie es zusammen probieren. Und wenn man dann immer noch sagt, es war nicht mein Wein oder ich mag den nicht, dann versuche ich natürlich da irgendwie mit umzugehen und was anderes zu finden. Oder wenn jemand sagt, ich mag absolut keinen Riesling, ich habe aber einen Riesling in der Begleitung und weiß, der ist jetzt nicht in dieser Riesling-Stilistik, hatte ich letztens auch, habe ich auch probieren lassen. Und wenn die dann immer noch sagen, geht nicht, dann finde ich auch was anderes und dann werden wir da auch auf jeden Fall auf einen Nenner kommen. Ich nehme mir das jetzt nicht so zu Herzen. Wenn jemand das nicht mag, mag er es nicht. Man kann nicht immer jedermanns Gusto irgendwie treffen. Aber so bei Flaschen kommt es auch bei mir theoretisch immer drauf an, ob man sich das jetzt selber ausgesucht hat und dann einfach denkt, okay, das ist jetzt ein Sauvignon, den ich bestellt habe, aber der schmeckt nicht wie ein Sauvignon, obwohl ich ihn darauf hingewiesen habe, dass es nicht so ist. Ist immer noch was anderes, als wenn ich gesagt habe, okay, probieren Sie das. Und dann, wenn es da nicht schmeckt, nehme ich es auch zurück. Also muss man auch, finde ich. Aber, oder kann man auch, um das so zu sagen. Ja.
Weinbegleitung ist bei dir schon relativ wichtig, gerade eben auch so, also du hast diese Prestigebegleitung, was macht den Wein Prestige? Also was klassifiziert ihn? Ist es rein über den Preis definiert oder ist die Seltenheit der Flaschen oder ist es, weil irgendjemand geschrieben hat, hey, der ist Bombe, darum nehmen wir den jetzt, also wie unterscheidest du das, normale Weinbegleitung hin zur Prestigeweinbegleitung?
Von allem etwas. Also wir haben extra jetzt vor ein paar Monaten, oder letztes Jahr irgendwann, haben wir auch nicht mehr normal und Prestige gesagt, sondern eben Charakter und Prestige, weil ich nicht mehr eine Abwertung oder Aufwertung haben wollte. Ich sage auch immer, die eine Weinbegleitung ist nicht besser oder nicht schlechter oder derjenige soll sich nicht besser oder schlechter fühlen, nur weil er sich jetzt, keine Ahnung, sich die Prestige leisten möchte oder sonstiges, sondern Prestige eher, keine Ahnung, ist da aber ein bisschen was, wo ich limitierter an Flaschen nur rankomme oder irgendwas, was halt der krasseste Name-Drop ist oder was einfach auch preislich ein bisschen exquisiter ist oder wovon ich einfach, ja, wie gesagt, wenig Menge bekommen habe. Oder wenn es einfach ein komplett anderer Ansatz ist. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade von Köhler-Ruprecht was aus der Schatzkammer mit drin, wo ich mich natürlich auch sehr drüber gefreut habe. Davon kann ich halt nicht eine Weinbegleitung mit 30 Flaschen voll machen, dementsprechend und auch preislich einfach nicht und raritätsmäßig. Also es ist eine Auslese aus dem Saumagen eher, also es ist schon ein bisschen mal was Besonderes. So, das freue ich mich dann, wenn ich die, keine Ahnung, paar Flaschen bekommen habe, die für die Prestigebegleitung brauche. Und dann ist das für mich Prestige. Aber jeder greift eben diesen Namen irgendwie auch anders auf. Also ich glaube, das ist so, ich erkläre das auch immer mit dabei, wenn man sich die Weinbegleitung aussuchen kann oder die Mädels erklären das auch. Das eine ist einfach ein anderer Ansatz und keine Ahnung, ältere Jahrgänge, schwieriger dran zu kommen, rarer und ich bin ein bisschen flexibler im Preis. So würde ich das so ein bisschen differenzieren, kurz gesagt.
Bei dem Weinmenü selber oder vielleicht auch bei der generellen Weinkarte, was ist für dich selber vom Gefühl her oder vielleicht auch von der Arbeitsfreude wichtiger, die Auswahl und da so eine perfekte Weinauswahl zusammenzustellen oder die Weinberatung, die Inszenierung und dann die abendliche Begleitung?
Von allem etwas, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man das eine nicht hat, funktioniert das andere auch nicht. Also, ja, ich hatte mal auch eine Diskussion, ich weiß nicht mehr mit wem, dass wenn der Wein, also wenn man den Wein erklären muss, dass das keinen Sinn dazu macht. Also dann ist der Wein nicht gut oder so, wenn man den dazu erklären muss. Aber ich finde, überhaupt nicht, weil manchmal wissen gerade die Gäste halt nicht, was sie jetzt, also wie der Wein dazu funktionieren soll. Ja, klar, soll das im Mund explodieren und das andere soll das eine pushen, weiß ich nicht. Aber ich finde, ohne die richtige Auswahl, aber auch ohne die Beratung würde der Wein, glaube ich, ganz anders dazu funktionieren. Also wenn ich die Erklärung vielleicht nicht dazu habe, dann wüsste ich nicht, was mein Gedanke dazu einfach ist.
Kann ich da vielleicht reingrätschen und würde sagen, dass ich da Team Katri bin? Also ich finde, im Restaurant müssen wir mehr oder weniger auch für diesen Mehrwert, den wir vom Preis her aufrufen. Klar, haben wir, gut, ihr habt keine Tischdecken, aber haben vielleicht Tischdecken oder haben vielleicht irgendwie Beleuchtung, das Restaurant ist warm, wir haben Gläser und es muss alles bezahlt werden. Aber trotz allem hat der Wein ja einen anderen Kurs, als wenn ich mir ihn zu Hause bestelle.
Eben.
Und diesen Mehrwert, finde ich, kann ich noch mehr durch eine gewisse Inszenierung, durch eine Erklärung, durch eine Sensibilisierung letztlich auch für den Wein hervorrufen und kann dann auch letztlich meine Arbeitskraft dann irgendwo damit noch in einer ganz anderen Form rechtfertigen. Und bei so einer Kritik, Anmerkung, Meinung versuche ich das für mich selber immer so ein bisschen zu erklären, wenn ich mich selber beim Musikhören zum Beispiel betrachte. Also wenn ich jetzt irgendwie in eine Oper gehe oder eine Symphonie und ich höre das, dann kann ich rausgehen und kann sagen, ja, war gut, hat sich gut angehört. Und vielleicht bleibt es auch in Erinnerung aus irgendwelchen Gründen, wenn mich irgendwas berührt oder bewegt hat. Ich habe vielleicht keine Erklärung dafür, aber manchmal, wenn ich im Vorfeld so eine gewisse Einleitung darin
Ja, voll.
habe oder eine Erklärung, warum das so oder warum gerade eben der Cellist, der großartige Dude auf der großen, weiten Erde ist, dann habe ich da eine andere Sensibilität dafür und schaue
Eben.
da anders hin. Oder wenn ich eben auch Kunst betrachte und da sagt jemand, und achte bitte auf den Schatten und den kriegt sonst keiner hin oder das Leuchten der Sonne. Ja, also ich glaube, man wird fokussiert, aber man wird nicht manipuliert.
Ja,
Man, du,
voll.
also du kannst dich nicht manipulieren lassen. Und wenn du jetzt einen Riesling probierst und da sagt jemand, der riecht nach Gummireifen, dann ist es eigentlich eher schwierig, das dann irgendwo dahin also
Ja, und
wahrzunehmen oder zu riechen.
ich finde auch, dass viele Gäste kennen ja nicht die ganzen Weingüter, die man darauf schreibt. Für uns Sommeliers ist das ja klar, der nimmt jetzt, keine Ahnung, Böcklin mit auf die Karte oder nimmt Kissinger mit auf die Karte oder wen auch immer. Aber viele Gäste wissen ja nicht, warum das besonders ist oder warum der Jahrgang so toll war oder warum der Winzer einfach auch jetzt ja, Prestige ist oder auch in der Begleitung ist, und es ist viel schöner zu wissen, okay, das ist ein besonderer Wein, das hat sie gerade erklärt. Und ich erkläre jetzt nicht, also ich beruhe mich da ja schon auf der Wahrheit, um das zu erklären. Also die Gäste gehen dann nochmal anders dran und sagen, oh ja, das gibt's nur 1800 Flaschen von und ich darf davon was probieren. Und das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man sagt, so ja, hier bitteschön, ja, sie schmecken das und das, aber ich finde es auch immer so schwierig, dem Gast irgendwie Aromen vorzugeben. Also natürlich erwische ich mich da drin, dass ich sage, okay, das hat eine Kernfruchtigkeit, aber ich gehe meistens nie in die Tiefe und sage so, das ist genau das und das Aroma, weil ich finde, dass das irgendwie jeder auch so ein bisschen selber empfinden soll. Und dann finde ich es schöner zu sagen, okay, probieren Sie den Schaumwein, der über die Texturen geht, mit der Soße, mit dem Cremigen, das ist unwahrscheinlich cool. Und dann probieren die das so und sagen, ja, sie hatten recht. Und das ist irgendwie für mich das Coolere, irgendwie, wenn man dann auf sowas geht und nicht nur die Aromen irgendwie vorschreibt.
Es gibt zwei Arten, eine Weinmesse zu besuchen. Die erste. Du gehst rein, nimmst dir einen Hallenplan, schaust ratlos drauf. Bei Hallenplan. Läufst ziellos durch die Gänge, verkostest irgendwas aus Apulien, irgendwas aus dem Veneto. Lächelst höflich die Produzenten an, die dir irgendwas erklären, wovon du nur jedes dritte Wort verstehst. Und am Ende weißt du, es war lecker, also irgendwie. Aber welcher Wein, aus welchem Weingut, aus welcher Region? Keine Ahnung. Und sind wir mal ehrlich, das ist Realität. Wenn wir uns irgendwie mit einem neuen Land beschäftigen wollen, ein Land entdecken wollen, wir sind orientierungslos. Also, die zweite Art ist, du folgst jemandem, der weiß, wohin er geht. Der dir nicht nur zeigt, was im Glas ist, sondern warum du gerade da stehst. Also bei diesem Produzenten, diesem Moment mit diesem Wein, der den Kontext mitliefert, den du alleine niemals gefunden hättest, wenn man manchmal gar nicht weiß, welche Fragen man stellen soll. Das ist der Unterschied zwischen Messe und Erlebnis. Zwischen Überforderung und Erkenntnis. Zwischen Glas in der Hand und Geschichte im Kopf. Und die ITA, also die Italian Trade Agency, hat für die ProWein 2026 genau das gebaut. 10 geführte Touren durch die Weinwelt Italiens. Nicht in Italien, nein, in Düsseldorf. Und das ist das Schöne an der ProWein. Auf der ProWein ist die Welt an einem Ort. 500 italienische Produzenten in einer Halle. Halle 3. 500. Das ist geografisch, das brauche ich dir nicht erzählen, eigentlich unmöglich. Vom Südtiroler Bergwinzer bis hin zum sizilianischen Vulkanweingut. Alles nebeneinander, alles zugänglich. Wenn du also Italiens Weinwelt in 3 Tagen bereisen willst, ohne einmal ins Flugzeug zu steigen, dann ist Halle 3 in Düsseldorf gerade der beste Ort der Welt dafür. 3 Tage eintauchen, eine ganz eigene Weinwelt. Und die Guided Tours machen genau das möglich. Gezielte Wanderungen durch diese Halle, zu den besten Ständen, Konsortien, Produzenten. Alles mit einem roten Faden, einem Thema und einem Warum. Kein Reisebus, keine Kirchenturmausblicke, aber dasselbe Gefühl. Du kommst mit mehr zurück, als du mitgegangen bist. Und die Guides? 2 Persönlichkeiten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Und genau deshalb perfekt zusammenpassen. Erstens Filippo Bartolotta, Sommi und Journalist. Filippo ist einer jener seltenen Menschen, die Wein so erzählen können, als ob jede Flasche eine Hauptrolle in einem Film hätte. Und er kennt die toskanischen Hügel so gut wie die Hügel Venedigs. Er hat Verkostungen in New York und Tokio moderiert. Er schreibt über Wein so, dass man das Glas schon in der Hand zu halten glaubt, bevor man es überhaupt bestellt hat. Filippo kann dir in 10 Sekunden erklären, was Valpolicella von Brunello trennt. Und warum das nicht nur ein stilistischer, sondern ein kultureller Unterschied ist. Er ist kein Lehrer, er ist ein Erzähler. Und dann Giorgio Panapoculou, a.k.a. Wine Genie. 130.000 Follower. Content Creatorin und digitale Strategin. Giorgio ist die Stimme, die Wein dorthin bringt, wo er noch nicht war und wo er einfach hingehört. In die nächste Generation. Sie hat Millionen Menschen erklärt, warum Wein so spannend ist, ohne Fachvokabular, ohne Herablassung, ohne Scheuklappen. Mit echter Leidenschaft, mit echtem Witz, mit einer Fähigkeit, Begeisterung zu übertragen, die man nicht erlernen kann, sondern die man einfach hat. Zusammen sind Filippo und Giorgio ein Duo, das Weinwissen serviert, ohne dass es nach Unterricht schmeckt. Mehr Roadtrip als Vorlesung, mehr Entdeckung als Führung. So weit, so gut. Also was erwartet dich konkret? 10 Touren an 2 Messetagen. Jede mit einem eigenen Thema. Einer eigenen Reiseroute, einer eigenen Geschichte. Doch was macht diese Touren so wertvoll? Es sind 3 Dinge. Erstens Effizienz. Die ProWein ist riesig, nach wie vor, auch wenn sie ein bisschen kleiner geworden ist. Und wer sich treiben lässt, verliert sich. Wer einer geführten Tour folgt, kommt in 2 Stunden zu mehr echten Erkenntnissen als in 2 selbstorganisierten Messetagen. Zweitens, Kontext. Ein Wein ohne Geschichte ist eine Flüssigkeit mit Alkohol. Derselbe Wein erklärt von jemandem, der das Terroir kennt, dem Winzer, die Entscheidung. Das ist Erlebnis. Das bleibt. Das erzählt man weiter. Und drittens, die Verbindung. Die Touren führen direkt zu den Produzenten, zu Konsortien, zu echten Menschen hinter den Flaschen. Das ist kein Tasting aus der Luft, das ist ein Gespräch. Und aus Gesprächen werden Beziehungen. Und aus Beziehung, wenn es gut läuft, werden Jahrzehnte. Also der Startpunkt ist immer der Stand der ITA. Halle 3, Stand F70. Ich würde dir unbedingt empfehlen, dich anzumelden, online, ab dem 18. Februar 2026. Also, stell die Karte beiseite, vergiss den Hallenplan, folg dem Zombie. und verlier dich auf die beste Art, die man sich auf einer Weinmesse vorstellen kann. Arbeitest du da mit Metapher? Also versuchst du da irgendwas als Erklärung mit, als Hilfsgestell zu nehmen oder mit zur Rate zu nehmen, dass du Weine mit Autos vergleichst oder mit Kunst oder mit Leuten aus eurem Team oder Sänger oder Schauspieler oder was auch immer?
Ich erwische mich tatsächlich oft dabei, dass ich so ein bisschen die verkörpere oder vermenschliche, dass ich, keine Ahnung, sage, der ist ein bisschen fetter, der ist ein bisschen runder, der ist ein bisschen schlanker oder strubbeliger oder keine Ahnung, ich liebe auch das Wort Speckigkeit. Ich glaube, da können die, also wenn man auch so aufs Essen, weil ich glaube, es fällt jedem einfacher, aufs Essen Aromen zu finden oder wonach das schmeckt. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, an Speck denke oder weiß ich nicht, dann kann ich mir das natürlich mit der Rauchigkeit im Wein natürlich auch ganz gut vorstellen. Und wenn ich dann sage, keine Ahnung, das ist die Reduktion da drin, erwische ich mich natürlich auch oft, dass ich sowas sage, aber ich glaube, das ist für den Gast einfacher dann. Also ich weiß nicht, Musik kann man bestimmt auch machen, aber das habe ich jetzt auch noch nicht probiert, aber auch gute Idee.
Suchst du dir vorher Worte aus, wo du sagst, die finde ich irgendwie als Wort schön oder die finde ich so ganz cool? Oder kommt das alles aus dem Bauch heraus und ist...
Ich glaube, das kommt so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Also ich habe auch immer gern nochmal so diese Verkostungsstücke, dass ich quasi... den Wein auch oft immer nochmal probiere, wie der in verschiedenen Situationen schmeckt. Und dann gehe ich oft dann auch, also quasi mache ich Flasche auf, ab dem Probeschluck, weil ich auch einfach nie eine Flasche rausgehen lassen möchte, die nicht probiert ist, weil es kann immer irgendwas sein, auch wenn man die 20. Flasche davon aufmacht. Aber ich glaube, das weiß jeder bei uns im Job. Und dann gehe ich super oft an den Gast und plapper einfach los, was ich gerade schmecke, was einfach auch super, super cool ist. Aber ich glaube, ja, ich schreibe mir das auf, aber das kommt eher aus dem Bauch. Würde ich sagen, persönlich.
Probieren heißt nur riechen die Flasche oder auch probieren, schmecken?
Ich schmecke auch, aber ich versuche das meistens zu spucken. Also, dass ich das jetzt nicht. Also klar, wenn ich jetzt am Gast die Flasche aufmache, da geht auch immer der Probeschluck an uns. Aber im Gastraum möchte ich jetzt nicht hier im Spucki stehen. Ich glaube, bei uns ist das so offen, dass das, glaube ich, ein bisschen komisch und erklärungsbedürftig ist. Aber an der Theke ziehe ich mich dann immer kurz zurück oder gehe kurz in die Küche, wo das ein bisschen... ruhiger ist, sozusagen.
Zwischenfrage oder Randfrage, musstest du spucken üben? Weil ich finde das manchmal so total elegant, wenn du...
Oh, ich fand das komisch erst.
Ja, und aber wenn du manchmal bei Proben bist, dann sind da irgendwie so total alte Experten und so aus 1,5 Meter Entfernung geht's da. Und das sieht so cool aus. Ich habe es aber auch noch nie geübt. Also ich habe mich noch nie hingesetzt und habe dann irgendwie spucken geübt. Aber das ist für mich so ein irgendwas, was ich im Leben noch mal können möchte. So
spuckst richtig du elegant nicht?
Auf 1,5 Meter spucken. Doch, na logisch.
Ich war gerade okay. Wie machst du das?
Nein, aber ich spucke, wie ich spucke. Und aber
ja, man fühlt sich, glaube ich, immer
komisch. Also ich bewundere es bei manchen.
Ich glaube, man fühlt sich immer komisch.
Ja.
Aber ich fand das erstmal auch, also ich bin ja in die Sommelier-Schule gegangen und dann der erste Satz, den man beigebracht bekommen hat, egal auf welcher Verkostung ihr seid, spuckt. Und vorher habe ich das halt, wenn ich mal auf so Firlefanz-Geschichten war, dann habe ich halt nie gespuckt, weil kannte man halt nicht so. Aber jetzt macht man es ja schon so ein bisschen ab, wer spuckt, wer nicht. Aber ja, ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt ein Profispucker bin. Also man fühlt sich immer komisch. Also ich glaube, das musste man üben. Aber es ist immer noch komisch. Ich glaube, ich kann...
Bärbel Ring hat mal gesagt, es darf nur nicht so aussehen, wie ein alter Mensch pinkelt.
Auch gut. Ja, fair.
fand ich interessant.
Ja, okay, den Vergleich würde ich jetzt nicht damit ziehen, aber gut.
Ja. Zumindest nicht im Restaurant, genau.
Ja, voll, ja.
Nein, ja. Es ist aber eben auch was Elegantes, beziehungsweise, aber wann trinkst du Wein? Weil wir jetzt gerade beim Spucken waren, das Gegenteil ist Trinken. Wann liebst du es, Wein zu trinken? Gibt es da für dich bestimmte Momente, wo du sagst, boah, da ist für mich Wein und nicht irgendwie das Arbeitsmittel.
Mit Family und Freunden, würde ich sagen. Also ich trinke unwahrscheinlich gern mit meinen Eltern, weil die mich da auch so ein bisschen zu animiert haben, obwohl die gar nichts damit zu tun haben tatsächlich. Und die haben...
Trinken die Wein oder Kölsch?
Mein Vater war ambitionierter Kölschtrinker und hat dann irgendwann ja mich so ein bisschen dazu animiert, sag ich mal, mein Sommelier zu machen. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, Darunter. Darunter. Ich habe immer gesagt, Papa, das ist, du nimmst das ein bisschen auf die leichte Schulter, aber habe dann irgendwann gedacht, genau. Ja.
Vater, die haben andere Gläser.
Also. Ja, ja, voll. Das fängt nämlich damit an. Dann habe ich die nämlich, die ziehen dann auch immer mit, also muss man auch sagen, also die probieren mit und die sind auch auf den Gläsertrip mit eingestiegen, weil ich gesagt habe, unsere Gläser sind so furchtbar und schwer. Ja, okay, welche Gläser findest du denn schön? Und dann ging das so weiter. Aber mit denen trinke ich tatsächlich das so auch genießen und einfach entspannen, aber auch mit Freunden, wenn man jetzt sich quasi, keine Ahnung, auf den Schnitzel und dann die ein oder andere Flasche Wein trifft, da ist es auch keine Arbeit. Aber ich gehe auch unwahrscheinlich gerne auf so Events und Verkostungen und dann ist das kurz Arbeit und ich finde, wenn man, also was heißt kurz, ich mache das, also es ist für mich auch nie, das ist auch für mich irgendwie immer so diese Mischung zwischen Arbeit und für mich selber das machen, weil ich finde, das, also ich glaube, ich könnte nicht so viel unterwegs sein, wenn das jetzt nicht so meine Leidenschaft und Passion wäre und ich das nicht in mein Leben mit integriert hätte. Deswegen würde ich da gar keine krasse Differenz ziehen zwischen das ist jetzt Arbeit und das ist jetzt, keine Ahnung, Freizeit. Aber wenn man sich dann nachher quasi nach diesen Events, keine Ahnung, mit ein, zwei Leuten, die man kennt, aber dann auch immer wieder neue Leute zusammensetzt und da nochmal verkostet oder die Flasche Wein trinkt und so, das ist dann auch nochmal für mich so Wein trinken und entspannt trinken und auch Urlaub und irgendwo am Strand sitzen und da sein Champi aufmachen, das ist auch immer noch mal. Auch Wein trinken.
Und gibt es da bestimmte Arten von Wein, die du trinkst, wenn du trinkst? Also müssen es dann irgendwelche erfahrungswerten oder erinnerungswürdigen High-End-Weine sein oder deine Weinbibliothek muss aufgefüllt werden oder ist es dann in der Tat ein Liter Halbtrockentrau Burgunder Südpfalz?
Oh Gott, oh Gott. Nee, also ich trinke schon immer gut, würde ich sagen. Aber also, wenn ich zum Beispiel ins Restaurant gehe, dann bestelle ich eigentlich immer Sachen, die ich noch nicht kenne. Oder lass mir Sachen empfehlen, die ich noch nicht kenne. Weil ich das.
Keine Weinbegleitung?
Mal so, mal so. Je nachdem, wenn ich weiß, was okay. Was das für eine Weinbegleitung ist. Also wenn ich so weiß, okay, der setzt sich dahinter und der denkt sich was dabei, dann nehme ich Weinbegleitung. Aber wenn ich mir denke, okay, das ist eh nur so ein bisschen Leergemache, je nachdem, wo man ist. Ich will da jetzt niemanden, ne? Aber das mache ich dann nicht. Aber also ich finde das auch immer so ein bisschen Horizont erweitern, wenn man eine Weinbegleitung macht. Also ich mache das auch schon gerne. Und für mich ist das natürlich auch super spannend, dass ich dann irgendwie vielleicht Inspirationen und so daraus kriege.
Auch gucken, wie der andere das moderiert, das finde ich halt immer so wichtig. Und ich finde es dann total schade, wenn ich im Restaurant bin, das habe ich mir auch ganz weit oben irgendwie auf die Fahne irgendwann mal geschrieben, die gleiche Show mehr oder weniger zu bieten wie mit jedem anderen Gast.
Ja.
Weil, also ich setze zwar voraus, dass der andere vielleicht die Weine kennt, vielleicht auch, keine Ahnung, die Preise kennt, however or whatever. Aber er möchte dann trotzdem die gleiche Inszenierung eben haben. Und ich finde, das hat mit Fairness zu tun. Das machen viele Kollegen nicht. Das finde ich total schade.
Ja, also ich versuche mich da immer so ein bisschen am jeweiligen zu orientieren. Wenn ich merke, es ist Gastro, dann haben die meistens eh schon eine Flasche bestellt. Und Weinbegleitung, nee, lieber nicht oder sonst was. Aber ich versuche dann immer so ein bisschen mit Absprache natürlich mit Fred dann auch eben ein bisschen was hinzustellen oder dass man so ein bisschen was da macht. Aber wenn die wirklich Weinbegleitung selber nehmen, dann versuche ich mich da irgendwie auch mal ranzutasten. Ja, ihr kennt das ja. Und dann meistens sagen die, ja, aber erzähl trotzdem. Und dann habe ich auch meinen Spaß daran. Aber wenn die ihr kennt das ja, ja, dann weiß ich nicht, dann muss ich da jetzt auch nicht groß. Dann erzähle ich meistens nur, warum ich es zum Gast genommen habe, also zum Gang genommen habe. Damit da das Gleiche irgendwie auch ist. Aber ich glaube, es ist je nach Kollegen. Würde ich das sagen. So.
Wahrscheinlich auch die Sensibilität, die man dann irgendwann herausbildet. Aber hat dich mal ein Kollege mal nachhaltig beeindruckt, wo du gesagt hast, boah, so wie der es macht, mega?
Boah, ganz am Anfang, ja. Also nicht nur einer. Also ich glaube, ich habe immer so Leute gehabt, wo ich gedacht habe, boah, cool, was die machen. Und das könnte man da nehmen, das könnte man da so machen. Aber das, doch, ich glaube schon, dass man von verschiedensten Leuten, also ich meine, ich bin ja auch super, super jung in dem Ding da reingerutscht und hatte wenig, also ich hatte einen Head-Sommelier und bin dann direkt in eine selber Head-Sommelier-Stelle reingerutscht. Das heißt, man hatte eher dann den Fokus auf Leuten, wo man selber essen geht und so, wo Kollegen dann so ein bisschen agieren. Da hatte ich schon so ein paar, wo ich gedacht habe, cool, was die machen und wie die auftreten vor allen Dingen.
Gab es ein, zwei, also die du präsent hast, wo du sagst, boah?
War ganz am Anfang der Maximilian cool. Altermann im Société, den fand ich immer ganz cool, wie er das einfach immer so Lockerheit und auch dieses Wort strubbelig, das habe ich von dem tatsächlich, weil ich das super cool fand, dass man so einen Wein, das war perfekt, das Wort dazu. und war, ja, banale kleine Geschichten. Das ist immer je nach, je nachdem, wo man war. Tatsächlich auch, Tobi habe ich eben schon angesprochen, wie der die Weinbegleitung zusammengestellt hat, war wirklich geisteskrank. Also wirklich, also bin ich immer wieder beeindruckt gewesen, muss man auch sagen. Ja, und was der auch blind verkosten kann, das fand ich auch immer, da wollte ich mir auch immer ein Beispiel dran nehmen. Ja.
Welchen Tobi meinst du?
Auf Instagram Tobi Van Kenobi. Grüße an den Tobias Kühn. Ja, unter dem habe ich quasi im Lärchenhof gearbeitet. Das war mein Head-Sommelier. Auch großartiger Mensch.
Und zurück zum Grauburgunder halbtrockener Literflasche.
Oh Gott.
Die du nicht trinkst.
Nee, die trinke ich nicht, aber jeder hatte, glaube ich, mal so einen Moment, wo das mal in war. Ich hatte tatsächlich richtig unangenehm. Ich weiß nicht, ob man das hier erzählen darf. Wir waren früher immer.
Das heißt, erzählen wir beide.
Wir waren früher immer in so einem Pub bei uns nach der Ausbildung. Also ich habe ganz, ganz spät ja erst angefangen, Alkohol. Also was heißt ganz, ganz spät? Also für meine Verhältnisse jetzt ganz spät. Also ich habe ganz lange nichts getrunken.
Mit 12.
Nee, tatsächlich. Ich habe nicht getrunken, habe irgendwann aufgehört. Das hört sich auch immer doof an, aber habe tatsächlich erst an meinem 19. Geburtstag wieder angefangen und dann auch wirklich banal, keine Ahnung, was habe ich da getrunken, Rosé-Sekt von Mumm oder so. Und dann habe ich irgendwann, haben wir uns immer abends so im Pub getroffen und dann, weil der Grauburgunder zu süß war, haben wir noch Sprite dazu bestellt. Das fand ich ganz, ganz, also im Nachhinein ganz, ganz schlimm. Das würde ich jetzt auch nochmal rückgängig machen. Das also, weiß ich nicht. Aber es ist schön, dass du jetzt von...
Das sind ja manchmal Erfahrungswerte, sowas einfach dann auch so wahrzunehmen und dann für sich selber auch einzuordnen, einzustufen. Daher ich fand
also das so verkehrt. Mit 19 kann man mir das auch nochmal verzeihen. Mache ich ja jetzt nicht mehr, Gott sei Dank.
Naja, es kommt auf die Flaschenanzahl drauf an, die vorher gelaufen sind wahrscheinlich.
Nee, aber ich glaube, bevor ich irgendwie sowas, also das hört sich jetzt auch doof an, aber ich glaube immer, bevor ich dann irgendwie was trinke, wo ich dann wirklich gar keinen Bock drauf habe, dann trinke ich erstens entweder lieber ein Bierchen oder einfach gar nicht mehr, lieber ein Wasser. Also würde ich schon sagen.
Aber wenn du sagst, Sprite ist ist so die Endstufe, wo ist bei dir die Grenze? Also was machst du nicht oder was findest du doof, wenn das jemand macht? Aus der Flasche trinken mit wir haben gerade schon die Strohhalme angesprochen, sowas zu machen oder in der Tat die Sachen mit irgendwas zu vermischen oder, weil dann würde ja auch Port Tonic da reinfallen, weil das ja eigentlich auch und irgendwie ist das cool.
Also Port Tonic trinke ich persönlich auch super gerne. Das würde ich auch nicht verurteilen. Also ich glaube, das darf man auch nicht verurteilen. Also das kann man nicht verurteilen. Aber ich glaube, das ist so das perfekte Sommergetränk. Nein, also ich finde, jeder soll das machen mit dem Wein, was er möchte. Ich habe ein Problem damit, wenn man irgendwie super rare und teure Flaschen, die sich Leute einfach auch gerne einfach mal leisten würden, dann, keine Ahnung, als Bowle macht oder, keine Ahnung, weil man es kann. Das finde ich irgendwie immer schade, weil ich das irgendwie dem Produkt und auch den weil zum Beispiel, ich will jetzt kein Beispiel nennen, aber es gibt halt Geschichten, wo man sieht, dass die das, keine Ahnung, mit Cola vermengen oder als Bowle machen, wo es wirklich wirklich teure Geschichten sind. Noch nicht mal wegen dem Geld, sondern auch irgendwie wegen dem Winemaking dahinter und dem ganzen Firlefanz, was über die Weine getrieben wird. Das finde ich immer irgendwie ein bisschen schade und das ist irgendwie so ein Verhunzen von den Sachen. Also ich würde mir auch keine Ahnung, Coheta von 68 als White Port Tonic machen. Also da gibt's ja dann Produkte, die man dafür nutzen kann, aber das irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das nur so sehe, aber ich finde, dann lass man das lieber. Also das finde ich dann nicht so schön. Aber das ist auch jedem selbst überlassen.
Total, aber ich finde den Respekt manchmal auch den Leuten gegenüber, also wenn ich es mir auch selber leisten kann, den gegenüber, die sich vielleicht wünschen, diese Weine zu trinken. Es gab ja irgendwie, letztes Jahr war das, glaube ich, wo sie so diese Sangria-Bowle mit Petrus gemacht haben.
Ja, so war's.
Und das irgendwie so auf Insta rauf und runter rutschte und wo ich sagte, warum?
Ja, weil also, so gerade so junge Sommeliers, auch würde ich mich auch drunter zählen, die sowas halt noch nicht probieren durften oder sonstiges, ist es halt super, super schade, dann sich da so einen Dekadenzfilm draus zu machen. Und eigentlich gibt's genug, die das einfach auch mal pur wirklich verkosten wollen und nicht irgendwie sich runterbechern würden. Sowas finde ich halt schade. Auch, aber egal, ob das jetzt ein Petrus ist oder ob das ein wirklich handwerklich hergestellter Wein von einem kleinen Winzer ist, der wirklich auch wenig Flaschen macht, finde ich das genauso schlimm. Also wird mir jetzt auch keinen, weiß ich nicht, ich möchte jetzt auch wieder keine Namen nennen, aber so ein ja, etwas rareren Wein von Freunden oder guten Winzer finde ich das auch schade. Also würde ich auch genauso wenig machen. egal ob es teuer ist oder nicht, aber es ist halt respektlos einfach einmal gegen den Leuten, die es probieren möchten und auch gegen den Winzer. Einfach finde ich das doof. Wenn der Winzer das jetzt selber macht, ist das sein Ding, aber ich finde das irgendwie, ja.
Und was trinkst du denn privat? Also wenn wir bei der Frage noch hängen geblieben sind, gibt es da für dich irgendwelche Preisbereiche, wo du sagst, unter 20 Euro oder unter 10 Euro oder eben, das soll handwerklich sein, unter 15 Euro trinke ich nichts und darüber hinaus habe ich auch, losgelöst vom Wirtschaftlichen, ob man sich das selber leisten kann oder nicht, aber habe ich irgendwelche mentalen, emotionalen oder ethischen Grenzen?
Also nach unten raus, solange das handwerklich gemacht ist und wirklich auch gut gemacht ist, dann kann das, keine Ahnung, 7 Euro kosten, ist okay, so, weißt du? Also ich finde das nach unten raus, Hauptsache es ist wirklich ein ehrlicher, handgemachter Wein, dann habe ich da keine Grenze, finde ich auch, also fair, wenn es gut ist für das, was es ist. Oben raus immer das, was man irgendwie vertreten kann. Also natürlich lässt man sich manchmal überreden, eine Flasche für, weiß ich, 400-500 Euro, wo ich jetzt wahrscheinlich auch eher im unteren Rahmen von unseren Kollegen bin wahrscheinlich. Aber ich glaube so, weiß ich nicht, so 1.000 Euro im EK, weiß ich nicht, ob ich das zahlen würde. Für, also, weiß ich nicht, ob mir das dann, also ich lebe ja auch mit jemandem zusammen, der eben nicht das Geld für Wein ausgibt oder auch nicht so viel trinkt. Und dann das zu rechtfertigen ist immer so eine gute Challenge. Kann ich das rechtfertigen oder nicht? Und er ist auch wirklich jemand, der immer sagt, so mach. Aber wenn ich dann sowas sehe, denke ich mir auch so, nö, da können wir auch das und das von machen. Es sei denn, es ist jetzt die eine Flasche, die ich unbedingt irgendwo mal probieren wollte. Und es ist gerade super günstig im Verhältnis, weil sonst kostet das, keine Ahnung, das Zehnfache. Dann kann ich, also ich finde, man muss es immer im Verhältnis sehen.
Gibt es einen Wein, den du noch auf der Bucketlist hast?
Boah, einige. Ich glaube, das wird niemals aufhören. Einige, ja. Wirklich einige, ja. Also, ich bin gerade so, ich würde gerne mehr in diese Bordeaux-Linie tatsächlich probieren, weil ich das noch nicht so, also ich hatte auch ganz viele Gespräche damals, weil ich in der Schule damals Bordeaux nicht verstanden habe, also in der Sommelier-Schule, weil wir immer so relativ junge Geschichten bekommen haben und ich dachte so, warum trinkt man das? Also, weil das so ganz, ganz unzugänglich einfach war und ich das mir nicht vorstellen konnte und auch vielleicht einfach die Erfahrung nicht dafür hatte. Und jetzt habe ich öfter schon mal in den Genuss kommen können, auch ein bisschen was Reiferes zu trinken, verstehe das jetzt und denke mir, wow, okay, krass, da komme ich jetzt bald auch wahrscheinlich in, also komme ich bald in den Genuss, das auch im Foto selber zu machen. Das freue ich mich sehr, das ist auch ein großer Bucketlist-Punkt bei mir. Und dann hat jeder, glaube ich, so seine kleinen, also, was er gerne mal aufmachen würde. Also ich glaube so, ich weiß nicht, ob ich da immer so hinterstehe, ich weiß nicht, das ändert sich manchmal. Manchmal will ich das, manchmal nicht. Also von großem bis zu kleinem Wein. Ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen, die ich gerne mal probieren will. Ich glaube, das könnte ich gar nicht.
Ist aber, glaube ich, bei jedem so. Ja. Also, dass man da sich selber auch verändert und dass man auch die Vorhaben dann entsprechend ändert, dass man manchmal eine ganz andere Wertigkeit im Leben hat. Und
voll.
Es manchmal dann auch einfach der richtige Zeitpunkt dann sein muss. Voll. Dokumentierst du das dann Social Media, dass du... Also findest du es gut und wichtig, wenn man dann sagt, okay, hier habe ich meinen Le Roi Clubjot 90 für 15.000 Euro und Gott. Kommt, Freunde, teilt das mit mir.
Ich mache ja auch super viel mit Social Media, aber nicht, um mich da irgendwie zur Schau zu stellen, was ich alles Tolles trinke, sondern einfach, weil ich es gerne mache. Also ich glaube...
Ist part of the business.
Ja, also auch ist, voll.
Neben dessen, dass du natürlich anders damit aufgewachsen bist als andere oder Ältere,
ja,
ist es natürlich ein Teil letztlich des Geschäfts, auch ob man will oder nicht, teilweise muss man es
ja
machen oder sollte es machen oder möchte es machen.
Anders kommt man auch irgendwie nicht, also zum Beispiel sowas wie Rolling Pin oder so hätte ich mir auch ohne Social Media eben nicht vorstellen können, glaube ich, hätte auch nicht so gut funktioniert. Aber ich bin jetzt, also ich stelle gerne eine gute Flasche hoch, wenn ich die trinken durfte, weil man einfach auch den Austausch damit hat. Also wie oft stelle ich was hoch und alle fragen, oh, habe ich nicht getrunken und wie ist das oder kann man das trinken oder wie fandst du das? Ich fand das nicht so gut oder so. Also so ein Austausch findet ja einfach auch darüber statt, aber ich mache das jetzt nicht, um zu sagen, guck mal, wie krass, dass ich das und das Cuvée von Krug getrunken habe oder so. Also das mache ich jetzt nicht, aber ich weiß nicht, ob man das so von außen wahrnehmen würde, aber eigentlich, ich poste das, weil ich es cool finde, wenn ich das poste oder ich möchte den Austausch da. Ja,
wenn man auch die Freude teilt.
Ja, eben.
Und ich finde, dann versteht man auch Social Media. Na klar, auf der einen Seite ist so ein gewisses Eine Eitelkeitsgeschichte für manche vielleicht, aber oftmals ist es einfach, dass man, dass eine Art der Kommunikation in einer gewissen Art, Form und Weise ist und man auch ja seine Freude, sein Leben dann entsprechend in dem Augenblick dann irgendwo teilt. Gibt es jemanden Social Media Like, der dich irgendwie beeindruckt, wo du sagst, cool, wie der, die das macht und den folge ich gerne oder da lerne ich gerne oder das ist für mich wichtig?
Ich folge tatsächlich auch einfach vielen Kollegen einfach gerne, um so zu sehen, was machen die gerade so und weiß ich nicht, nach der Rolling Pin fand ich das auch super spannend, wer das alles so ist und man findet ja manchmal mehr auf Social Media raus, als man dann, keine Ahnung, durch irgendwas anderes rausfindet, was auch ein bisschen beängstigend ist, aber nee, also ich würde sagen, ich mache das eigentlich, folge ich einfach auch gerne Leuten, die ich selber kenne und wo die sich so rumtreiben, was sie gerade so machen und keine Ahnung, auch was die zu trinken oder wo die so essen gehen. Dadurch wird man ja auch so ein bisschen inspiriert und denkt sich, ah cool, da könnte man auch mal hingehen oder ah, wie die das da machen, auch gute Idee oder so. Also nicht, dass man sich da was abguckt, aber so, ich glaube, also ich folge eher Leuten, die ich gerne mag oder wo ich einfach denke so, ja, was machen die gerade so? Oder mit denen würde ich gerne in Kontakt kommen oder keine Ahnung, die würde ich gerne mal treffen oder sehen. Ja, eher so würde ich sagen.
Und wie einfach es manchmal dank Social Media ist. Ja. Mir ging das in der Tat so, dass ich dadurch, dass ich jemanden kennengelernt habe, die total super mega erfolgreich ist, das nochmal ganz anders gewertschätzt habe und einfach auch meine Grenzen kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, Cookie? Cookies Wine World? Irgendwie ist eine Kanadierin. Ja. Mit der war ich auf einer Österreich-Reise vor 2 Jahren. Dann zu erleben, wie sie es macht und dass sie mehr oder weniger innerhalb von einem halben Jahr da komplett aufgeblüht ist, aber das trotzdem mit sehr viel Ernsthaftigkeit untermalt und eigentlich nur sie selber ist und das fand ich großartig und wusste, ich werde nie 500.000 Follower haben. Das ist eigentlich auch in dem Sinne für mich dann nicht diese Wertigkeit. Also du brauchst schon was Authentisches und das fand ich da ganz interessant. Ich habe nochmal eine andere Frage, die mich total, also wie du das siehst. Was macht ihr mit Kindern im Rest? Also sie werden nicht so viele Kinder haben, aber im Allgemeinen hatte ich rein weinmäßig immer ein Problem mit jugendlichen Kindern im Restaurant. Gibt man denen Wein, gibt man denen keinen Wein, fragt man nach einem Ausweis, klar sind die Eltern dafür verantwortlich, soll man die inkludieren, soll man die mit riechen, probieren lassen, wie würdest du das intuitiv machen?
Boah, wir hatten das schon von bis, also schwierig, also rechtlich rechtlich lernt man ja, dass man das nicht machen darf. Wenn da jetzt ein 14-, 15-Jähriger sich bei mir an die Theke setzen würde und einen Wein haben würde, würde ich schon nach Ausweis fragen, aber wenn die alleine wären, so, also dann weiß ich nicht, würde ich denen das nicht einfach so geben. Also, weil, keine Ahnung, dann rufen nachher die Eltern an, regen sich auf, was wir den Kindern gegeben haben, aber so, wenn die Eltern mit am Tisch sitzen und im Endeffekt ist es ja auch die Entscheidung der Eltern, wenn die sagen, mein Kind soll das probieren und das ist nur ein Mini-Schluck und oder nimmt nur eine Nase, wenn es jetzt 14, 15 ist, ist das irgendwie auch den Eltern überlassen. Und was man da selber von denkt, ist dann die eine Sache, aber ich weiß nicht. Also ich finde so Riechen auch immer wichtig. Also ich finde es auch cool. Auch so mein Chef lässt es auch, die hat 2 kleine Kinder und die riechen auch überall dran und das finde ich auch cool. So, ich meine, an Riechen wird man jetzt auch nicht betrunken von, laut meiner Auffassungsgabe. Aber so einfach das Feingefühl dafür kriegen und was bedeutet, bei uns ist halt in der Gastronomie der Wein auch präsent, dann finde ich das nicht schlimm. Aber so probieren ist nochmal eine andere Nummer. Aber ich meine, wenn die Eltern dann sagen, soll das machen, schwierig. Also sehr, sehr umstritten, würde ich sagen. Also rechtlich würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Aber die Eltern entscheiden das, ne? Oder wie habt ihr das gemacht?
Also bei mir gibt es dann auf der einen Seite diese rechtliche Seite, klar, logisch. Die würde ich jetzt einfach mal ausklammern und abhaken. Ich finde, es hat ganz viel mit Kultur, Genusskultur zu tun. Und finde es persönlich total super wichtig, dass man ab einem gewissen Alter daran geführt oder da eben inkludiert wird. Mhm. Also ich fand da teilweise, wie es manche Leute, entweder aus der Branche oder eben auch Winzer oder eben auch Bekannte machen, dass die halt auch den Kindern ein Glas hinstellen und die können dran riechen oder können, manchmal kriegen sie auch was anderes rein oder wie auch immer, aber kombinieren einfach und lernen eben auch zum Essen zu trinken, egal was. Und dieses Ritual einfach damit zu zelebrieren und einfach auch den Mehrwert dabei zu generieren. Und dann finde ich, ab einem gewissen Alter darf man auch mit, also ich habe meine Kinder super spät, aber trotzdem früher als viele andere mitprobieren lassen. Und ja, die haben in dem Sinne auch immer mehr oder weniger einen freien Zugang dazu gehabt, insofern, dass sie, wenn sie gesagt haben, kann ich auch mal probieren, die riechen und probieren konnten.
Ja.
Also auch in der Öffentlichkeit, sprich mit 12. Ich weiß nicht, ob das früh oder spät ist. Wir sind ja in der Branche, wir gehen nochmal anders damit um.
Ja, voll.
Aber dadurch haben die eben auch eine gewisse Natürlichkeit dafür bekommen und letztlich reizt dich immer das Verbotene.
Ja.
Und dadurch, dass es nicht verboten war, haben die eigentlich ein wesentlich gesünderes Verhältnis zum
Wollte
Alkohol
ich grad sagen.
Als ich. Also natürlich. Ja. Also sind da eigentlich ganz, ganz entspannt mit aufgewachsen. Ich habe auch meiner Tochter zum, Gott, was waren das, 14 oder 15? Ich glaube, 14. Geburtstag, habe ich denen eine Weinprobe geschenkt mit ihren Freundinnen, wo ich mich mit denen hingesetzt habe, mit Erlaubnis der Eltern.
Ja.
Und wir haben die Weine probiert und haben dann halt so einen ganzen Abend, zum einen, dass die auch merken, wenn man 2-3 Schlückchen, Gläschen trinkt, was macht das mit einem?
Ja.
Als wenn die es halt bei irgendeiner Party machen und sich da einmal ablöten und dann halt irgendwelche Dummheiten machen. Und zum anderen, dass eben dort auch gelernt und vermittelt wird, was ist das Interessante beim Wein und wie verhält sich das, wie verändert er sich da? Und wenn man sowas dann vermittelt bekommt, finde ich das eben total wichtig. Also ich finde schon, dann immer in Abstimmung natürlich mit Recht und Eltern und bla bla bla.
Ja, voll.
Aber den Kindern auch das Gefühl an diesem Abend zu geben, sie sind ein Teil dessen, gut, Kind, vielleicht Jugendlichen, nennen wir es
Jugendliche. Ja, Jugendliche ist, glaube ich, ja, dabei. Das ist, ja. Ich glaube, deswegen genau. War ich auch gerade eben erstmal so ein bisschen, aber klar, mit 14, 15 ist es, ich glaube, viele von uns haben da schon mal, keine Ahnung, ich früher bei meiner Oma mal Eierflip bekommen. Also da hat mein Opa sich auch mal drüber aufgeregt, aber ich meine, man wird da ja irgendwie drangeführt und dann ist es besser, wenn man das in, also ich habe auch immer in meinem elterlichen Kreis eher früher damit angefangen, als dass man das irgendwie auf irgendwelchen Partys mit irgendwelchen Mixery-Getränken sich da irgendwie in den Kopf schießt. Lieber erstmal was Gutes trinken und was ein Gefühl für was Gutes bekommen und vielleicht auch dann eben die Abneigung zu solchen anderen Sachen einfach zu bekommen. Ich glaube, das ist auch vielleicht das Bessere, ja, ist auch vielleicht wichtiger. Finde ich eigentlich gut, dass du das so gemacht hast, auch mit so Weinproben.
Auch wenn man merkt, dass man das, ja, also es war so, am Anfang hat jeder gesagt, und wie und wo, aber ich fand es vernünftig, also zum einen aus dieser Situation heraus, klar, logisch, die Kids trinken ja ab einem gewissen Alter, haben wir ja damals auch. Also von dem her, ist in dem Sinne auch kein Geheimnis. Und dann lieber mit was Geschmackvollem, wo man einfach auch merkt, wenn man das nächste Mal irgendwie eine Flasche Rotkäppchen köpft, das ist eigentlich nicht das, was ich mir wirklich geschmacklich wünsche.
Eben.
Und das ist Wirkung trinken und dann einfach zwischen dem auch zu unterscheiden, zwischen Wirkungstrinken und eben
auch. Das wollte ich gerade auch sagen.
Genuss.
Ja, dass man irgendwie diesen nicht das Besäufnis darin sieht, sondern wirklich auch den Geschmack. Aber ich habe auch immer früh schon damals gesagt, dass ich eher für Geschmack das Ganze mache, also das habe ich schon super früh gesagt, als dass ich es für das Gefühl oder das Besäufnis oder sonst was mache, dass mir auch eben immer Geschmack super, super wichtig ist.
Ja. Findest du es interessanter, jetzt als junger Sommelier klein anzufangen, also mit einfachem Wein und sich langsam hochzutrinken? Oder findest du, man kann nicht gut genug anfangen, um einfach eine Geschmacksprägung zu haben und nach unten blicken kann man immer? Den Sumpf sieht man immer.
Ich finde, ich glaube, also bei uns zu Hause gab es auch immer guten Wein und ich habe ja auch in einem guten Haus angefangen. Das war auch immer guter Wein, aber trotzdem steigert man sich immer. Wie ich eben gesagt habe mit dem Grauburgunder mit Sprite oder sonst was. Ich glaube, wenn man das nicht gemacht hat, versteht man vielleicht auch nicht, was guter Wein ist. Also das, ich glaube, so wie ich das jetzt in meiner bis jetzigen Laufbahn gemacht habe, ist eigentlich ganz, ganz gut gewesen, dass ich schon auch einen Unterschied finde. Okay, was macht das jetzt zu einem guten Wein? Und für mich war das vielleicht früher ein guter Wein, aber jetzt ist das ein guter Wein und das ist ein sehr guter Wein. Ich glaube, dass ich diesen Unterschied eher dadurch habe, dass ich eben auch eher klein angefangen habe und nicht direkt das Größte vom Größten bekommen habe. Und dass ich zum Beispiel sowas wie Chateau Yquem oder so, das gab es auf einer Probe, wo ich mitgenommen wurde von meiner ehemaligen Restaurantleitung, stellvertretenden Restaurantleitung. Die hat mich dann für einen Tag mit nach Sylt genommen. Und ich wusste gar nicht, was das ist. Also ich kannte das nicht. Und dann haben die uns nur so einen Mini-Schluck eingeschenkt. Und ich dachte mir, warum sind die denn so geizig? Aber bis ich dann letztens, also vor 2 Jahren dann gecheckt habe, ach, was habe ich da überhaupt probiert? Also was das für ein besonderer Tropfen einfach auch war, dass das hat man einfach nicht verstanden. Und ich glaube, dass das jetzt so, also generell jetzt merke ich auch, dass ich viele Sachen einfach damals aufgemacht habe und gedacht habe, cool, aber was das eigentlich war, einfach jetzt erst auch im Nachhinein erst sehe. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem.
Ja. Und manchmal ist dann der Moment, finde ich, ganz reizvoll, wenn man trotzdem von dem Wein berührt wird. Voll. Also auch wenn man, keine Ahnung, denkt irgendwie, wie geizig sind die denn? Aber man hat dann irgendwie das Gefühl, oh, das schmeckt doch irgendwie anders, auch wenn man die Erklärung dafür nicht hat. Und dann sich dann so langsam reinlernt. Ja. Lernst du noch? Oder ist das mit Abschluss des WSET oder der Sommelier-Prüfung vorbei?
Auf gar keinen Fall. Also ich finde so, jedes Mal, wenn ich irgendeine neue Weinbegleitung mache, lese ich mich immer wieder ins Thema mit rein oder beschäftige mich immer wieder mit dem Thema. Und ich finde, jetzt ist das Reisen und in die Weingebiete fahren zu dürfen, auch irgendwie lernen und mitnehmen und halt eben noch cooleres Lernen vielleicht. dass man eben in den Gebieten selber einfach versteht, was man damals in den Lehrbüchern einfach gelernt hat und sich vielleicht nicht merken konnte und jetzt einfach so, man kann eins und eins zusammenzählen, dass man das jetzt einfach versteht, das ist für mich gerade Lernen. Und natürlich würde ich jetzt nicht sagen, dass jetzt IHK und Level 3 beim WSET jetzt so das Ende sind. Also hatte ich ja auch am Anfang schon mal gesagt, dass ich auch gerne nochmal weitermachen will, aber gerade fehlt einfach komplett die Zeit. Ich glaube, das sagt jeder, aber ich finde, es gibt immer Phasen für irgendwas und ich habe das auf jeden Fall noch vor, dass ich da auch weitermache. Also, aber wie gesagt, ich lese mir immer wieder was zusammen und lese mir immer wieder raus, wo man sich jetzt natürlich eher dann auf spezielle Weine oder so fokussiert, aber damit immer noch so ein bisschen Rundumschlag hat. Also doch, ich würde schon sagen, dass ich immer noch mal ein bisschen weiterlerne. Finde ich auch wichtig.
Bücher, Zeitschriften oder Internet? Wie lernst du oder wie bereitest du dich vor? Also meistens sehr misch aus irgendwie allem, aber gibt es für dich irgendwie sowas, was du am liebsten magst, wo du sagst, da liebe ich es mir, den Oxford Companion irgendwie rauszuziehen oder das ist meine Zeitschrift, dadurch bilde ich mich automatisch fort oder?
Eigentlich, also auf die Grundlage würde ich sagen immer so Internet und wenn ich dann irgendwie denke, ach, wie war das aber dort nochmal? Dann fange ich, also habe ich jetzt vor kurzem dann nochmal wieder angefangen, denn weil irgendwann ist das Gedächtnis, hört ja irgendwann, es ist gibt immer wieder neue Sachen rein, andere Sachen gehen raus und dann muss man sich natürlich ja eben immer noch mal wieder so ein bisschen fangen in dem, würde ich sagen. Und dann gucke ich gerne auch immer noch so Fachbücher und so, die ich damals mir alle für den Sommi gekauft habe oder geschenkt bekommen habe oder vorm Sommi auch, um mir da so einen Überblick zu schaffen. Und dann, wenn man, jetzt versteht man irgendwie auch die Karten und die Weine, die denn da erklärt werden oder auch die Gebiete einfach nochmal ganz anders, weil man einfach viel mehr in der Praxis damit arbeitet. Weil ich bin ja so von der Praxis von null auf die Sommelier-Schule gegangen und habe vieles einfach nicht verstanden, weil ich einfach nicht viel mit Wein vorher gemacht habe, beziehungsweise halt super, super wenig, also fast gar nicht. Und jetzt versteht man das natürlich, wenn man Tag für Tag damit arbeitet, nochmal auf eine andere Art und Weise und dann verstehe ich auch die Bücher natürlich nochmal komplett anders. Doch eher mit Büchern und Internet natürlich.
Hast du ein Lieblingsbuch?
Ich wüsste es jetzt gerade gar nicht auswendig, wie das heißt. Ich glaube, Weinatlas oder so. Ja, irgendwie so. Also das fand ich ganz cool. Aber ich gucke immer so eine Mischung aus vielen Büchern, die ich habe. Ich hatte nochmal, früher habe ich auch eins von Paula Bosch, das fand ich immer ganz cool. Aber so ein Lieblingsbuch habe ich, glaube ich, nicht. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Von allem immer ein bisschen was.
Weil du sagst, direkt von 0 auf 100, wie fing das allgemein bei dir an? Wann hattest du so einen Weinmoment? Also war das Spreit und viel zu süßer Drogenbunder?
Nee, um Gottes Willen.
Nee. Das war ein Anti-Moment, aber hast du irgendwie mal so, wo du es erstmal reingerochen hast und hast gesagt, Papa, das ist das?
Ich glaube, ich muss das von vorne anfangen zu erzählen, sonst versteht man das nicht. Ich habe meine Ausbildung gemacht, das war meine Restaurantfachausbildung während Corona und da hatte ich natürlich dann, also wir hatten 2 Jahre, weil ich das verkürzen konnte und davon war aber mehr als ein halbes Jahr auch eben geschlossen. Man hatte natürlich wenig Service, dann hatte ich auch krankheitsbedingt mehr ein bisschen was und dann habe ich aber die Ausbildung ganz gut fertig gemacht und bin aber auch in der Post geblieben, aber habe nebenbei quasi nochmal hab dann Teilzeit gearbeitet, nebenbei auch meine Affinität für Käse damals auch ein bisschen weiter ausgelebt, im Käsehaus in Köln, bei Wingenfeld. und habe dann nebenbei noch so einen Gastronomie-Betriebswirt gemacht, um einfach mich weiterzubilden, weil ich Angst hatte, dass wieder irgendwie Lockdowns zu kommen und ich dann wieder nichts habe und dass ich irgendwie mich weiterbilde. Und dann wollte ich das natürlich danach irgendwie auch, ja, ich wollte irgendwie nicht stehen bleiben, was aber auch richtig ist. Also wer will das schon? Auch gerade so jung. Und dann habe ich dann überlegt, was ich dann danach so machen kann, ob ich einfach wieder Vollzeit arbeite oder mich dann doch irgendwie weiterbilde. Und mein Vater, hatte ich ja eben schon mal so angeschnitten, meinte dann so, ja, du trinkst ja gerne Wein, weil ich habe dann auch wirklich im Restaurant so ein bisschen mit der Jeanette damals dann eben auch die Weinbegleitung machen dürfen. Und dann kam nur, ja, du trinkst ja gerne Wein, mach das doch mal. Und dann habe ich das so immer wieder hin und her überlegt und ich so, ja, das bedeutet aber viel mehr und die Kosten und danach kann ich nicht mehr Grauburgunder mit Sprite trinken. Offensichtlich. Dann trinkt man da natürlich in einem ganz anderen Rahmen, aber meine Eltern waren auch immer so, dass sie gesagt haben, wir unterstützen dich, wir machen das, du machst das, mach das mal. Und dann bin ich da irgendwie so holter die Polter reingestolpert und saß wirklich im Kurs und dachte mir so, um Gottes Willen, wie soll ich das hinkriegen? Und dann, ich glaube, in der ersten Woche in diesem Kurs habe ich mir dann irgendwann gedacht, boah, ist das faszinierend. Das hört irgendwie, glaube ich, nicht auf. Und ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob das so ein Moment war, aber da habe ich so gemerkt, dass das, glaube ich, viel mehr als jetzt einfach nur eine Weiterbildung ist, sondern dass das, glaube ich, auch eben zu einer Liebe und zu einer Leidenschaft zum Wein einfach führen kann. Und hat es auch einfach krass geführt. Und dann bin ich ja auch relativ schnell in den Lerchenhof gewechselt, weil die einfach einen mega Weinkeller haben. Also kann man einfach nicht verstreiten. Das ist schon krass, was die da alles liegen haben und was man da so aufmachen darf. Und habe dann auch super viel unter Tobi gelernt und dann ging es eigentlich auch relativ schnell dann auch nach Münster. Ja.
Es ist April, vielleicht März. Die Krokusse wagen sich aus der Erde. Die Luft riecht noch nicht nach Sommer, aber sie riecht nach dem Versprechen davon. Nach Möglichkeit. Nach bald. Und trotzdem kannst du ihn schon schmecken. Den Sommer. Die Erdbeere. Den Moment, der kommt, wenn du in deiner Hand eine Flasche Etter Erdbeerzauber hältst. Dann musst du nicht warten. Denn der letzte Juni ist noch hier. Gefangen. Konserviert. Für dich. Denn er ist frisch, er ist fröhlich, er ist fruchtig. Der Erdbeerzauberlikör aus dem Hause Etters nach einem eigens für diese Spezialität entwickelten Hausrezept mit reifen aromatischen Erdbeeren des letzten Jahres hergestellt. Des letzten Jahres. Juni 2025. Als die Sonne heiß war. Als die Erdbeeren perfekt waren. Als der Sommer auf seinem Höhepunkt stand und die Familie Etter beschloss, diesen Moment für immer festzuhalten. Für Tage wie heute. Für Tage im Frühling. Wenn der Winter gerade gegangen ist und der Sommer noch ein Flüstern am Horizont. Für Tage, an denen du nicht warten willst. An denen du sagst, zeig mir, wie Juni schmeckt. Jetzt, hier im April. Und wenn du denkst, es klingt kitschig, dann hast du noch nie einen echten Fruchtbrandlikör aus der Schweiz getrunken. Denn das hier ist nicht Laborsüße, das ist nicht künstliches Erdbeeraroma aus der Chemiefabrik. Die 100% natürlichen Etter-Fruchtbrandliköre sind in dieser Qualität und raffinierter Zusammensetzung einzigartig. Das ist Erinnerung in flüssiger Form. Das ist die Brücke zwischen dem letzten Sommer und dem nächsten. Das ist der Frühling, der vom Juni träumt. Bereits 1823 hatte der Landwirt Johann Baptist Etter damit begonnen, auf seinem Bauernhof Berglihof in Menzingen Kirschwasser im Nebenerwerb zu brennen. Einerseits zum Eigengebrauch, andererseits um Krankheiten zu kurieren. Insbesondere bei seinen Kühen. Das war vor 202 Jahren. Napoleon war gerade erst tot, Goethe lebte noch. Und ein Schweizer Bauer namens Johann Baptist Etter stand auf seinem Hof und dachte sich, wenn ich diese Kirschen destilliere, werde ich unsterblich. Nicht wörtlich, aber symbolisch. Denn eine Kirsche fault nach 3 Tagen. Ein Kirschwasser hält für 100 Jahre. Und genau das ist die Philosophie, die die Familie Etter seit über 2 Jahrhunderten lebt. Früchte müssen nicht vergehen, man kann sie retten. Man kann ihnen ihren besten Moment für immer bewahren. Paul Etter gründet die Brennerei 1870 in der Schweizer Region Zug. Etter bleibt ein familiengeführtes Unternehmen mit der 4. Generation. Evelyn und Gabrielle Gallica-Etter, die 2012 die Zügel vom langjährigen Leiter Hans Etter übernahmen. 4 Generationen. 202 Jahre. Von Kühen, die die Kirschwasser gegen Krankheiten bekam, bis zu einem der renommiertesten Eau de Vie-Produzenten der Welt. Kirsch war der einzige Ausdruck, den Etta bis 1981 produzierte, als die Brennerei begann, ihr Sortiment zu erweitern. 110 Jahre nur Kirsch, nichts anderes, keine Ableckung, keine Diversifikation, nur schwarze Kirschen vom Zugersee. Nur Geduld, nur Perfektion. Und dann, 1981, nach 110 Jahren, nach ausschließlicher Kirschdestillation, für 110 Jahre begann das sukzessive Wachstum des Sortiments, um andere Fruchtarten einzuschließen. Birnen, Himbeere, Quitte und irgendwann kam man auf die Idee, was, wenn wir nicht nur destillieren? Was, wenn wir ein Likör machen? Etwas, das nicht 40 Volumenprozent Alkohol hat, nach dem Essen getrunken wird, sondern etwas, das leichter ist, zugänglicher, fröhlicher. Etwas für den Frühling. Wenn die Sehnsucht nach dem Sommer am größten ist. Und so entstand die New Generation Serie. 15 Volumenprozent. Frisch, fruchtig, fröhlich. Und mittendrin, wie eine rote Königin, wie ein Versprechen auf den kommenden Juni, Erdbeerzauber. Für den Etta-Erdbeerzauber hat die Distillerie Etta eigens ein Hausrezept entwickelt mit reifen, vollmundigen Erdbeeren des Vorjahres, die in der Schweiz, ausschließlich in der Schweiz, angebaut werden. Und während draußen die Natur erwacht, während die ersten Blätter sprießen, während die Erdbeerpflanzen noch grün und fruchtlos sind, trinkst du den letzten Sommer. Dank der aromatischen Zutaten und seinen 15 Volumenprozent kommt der Etta-Erdbeerzauber süffisant frisch daher. Ein Geschmack, als würde man frisch gekochte Erdbeermarmelade aus dem Glas löffeln. Das ist eine sensorische Zeitreise und du bist wieder 8 Jahre alt. Juni, deine Großmutter steht in der Küche. Der Topf kocht. Der Duft füllt das ganze Haus und du darfst nur einmal heimlich mit dem Löffel hineingreifen und naschen, bevor die Marmelade in die Gläser kommt. Nur, dass dieser Likör nie ins Glas kommt. Er ist das Glas. Er ist der Moment, bevor die Marmelade fest wird. Bevor sie Vergangenheit wird. Und das egal, wie du ihn genießt. Pur gekühlt im tulpenförmigen Glas.
On the rocks.
Als Kier. Im Sorbet. Im Cocktail. Und wenn du so richtig überzeugt werden möchtest, nimm eine Nocke Vanilleeis und einfach ein paar Tropfen.
Etta Erdbeerzauber. Und ich verspreche dir, du wirst schneller dahin schmelzen als das Vanilleeis. Vielen Dank für dieses besondere und außergewöhnliche Produkt der Distillerie Etta und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Kannst du heute noch Nichttrinker erklären, warum Wein so faszinierend ist und dich so begeistert?
Das muss ich Tag für Tag zu Hause machen. mein Freund trinkt wirklich absolut nicht gerne Wein und jedes Mal stelle ich ihm irgendwas hin, wo ich wirklich sage, das ist so grandios. Und dann wird nur mit den Schultern gezuckt und nö, weiß ich nicht, schmeckt nicht. Aber also ich glaube schon, dass ich ihm erklären konnte, was an Wein so faszinierend ist. Ob ich ihn jetzt damit überzeugen kann, Wein zu trinken, glaube ich nicht. Also das Einzige, was er gerne trinkt, ist Grand Marnier von Bollinger. also ein guter kleiner Einstieg, würde ich mal sagen. Nee,
leider schon verzogen,
ja. Ja, ultra, habe ich mir auch gedacht. Aber naja, ich trinke es ja auch gerne, deswegen ist alles gut. Doch, ich glaube, dass man das immer über, also dass ich ihm das auch über die Leidenschaft, über dieses, ja, Miteinander sein, zusammensitzen, über diese Geschichte und irgendwie auch natürlich auch den Geschmack, über Anwendung. Ich finde auch so Wein und Speisen, das zusammen gehört irgendwie, also wenn ich essen gehe, dann gehört auch ein vernünftiger Wein dazu. Und ich glaube, das ist auch das, was man immer so nochmal ein bisschen dazu erklärt oder womit man das so ein bisschen die Faszination irgendwie erklären kann, dass es immer so einen Aha-Moment gibt und irgendwie auch Geschichte erzählt oder auch Weingebiete zum Beispiel. Das ist so beeindruckend und das nimmt einen so mit. Und ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, dann versteht man das, glaube ich, auch eher so ein bisschen, würde ich persönlich sagen.
Das finde ich zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, auch ganz krass und ganz gravierend, wenn man wirklich einen guten Wein, einen teilweise außergewöhnlichen Wein hat, also eine gewisse Qualitätsstufe oder eine gewisse Philosophie dabei. Und man trinkt diesen Wein, man trinkt ein Glas 01. Du hast zwischendrin irgendwann diesen Moment, wo man so innehält und sagt, ah, cool. Mhm. Also egal, ob man das jetzt so bewusst wahrnimmt oder nicht, aber wenn man das so ein bisschen dann rückblickend reflektiert, dann sagt man, ah ja, stimmt. Und damit, also ich finde, dass das zum Beispiel kann nichts anderes so mit diesem unbewussten Stocken und sich darauf darauf einlassen? Oder findest du, dass irgendein anderes Getränk, das so in der Art kann, außer Kölsch?
Gut erwischt. Nein, also das Kölsch ist immer zum Durstlöschen da und um so wieder an zu Hause zu denken, würde ich so sagen. Oder Champagner löscht ja natürlich auch den Durst, würde ich sagen. Doch, ich würde sagen, dass das, für die einen ist es vielleicht auch Kaffee und Tee, weiß ich nicht, aber ich finde so die Geschichte, was Wein mitbringt, wenn man sich so, boah, bei uns haben letztens Gäste, das fand ich auch so beeindruckend, da war ich so berührt, die haben ein Cohater-Port von Nieuport mitgebracht aus 1900. Das haben die irgendwo in einem Keller von einer Tante gefunden und weiter verschenkt und die wollten das dann mit uns aufmachen. Mhm. Ich war so berührt, weil ich mir dachte, was hat dieser Wein einfach durchgemacht? Und das hat mich wirklich auch ins Stocken und ins Nachdenken gebracht. Ich war wirklich, bestimmt eine halbe Stunde saß ich vor diesem Wein und habe mir den ganzen so da drauf gestarrt und dachte mir, wie beeindruckend einfach. Also ich finde, das kann einfach nichts anderes. Und ich glaube, dass das, da war zum Beispiel auch mein Partner dabei und hat das auch so ein bisschen nachvollzogen und verstanden, was da für eine Faszination hintersteckt und was das alles bedeutet, also was das ja durchgemacht hat. Also es wurde, glaube ich, es war abgefüllt 1970 oder so. Also heftig. Also das fasziniert mich immer noch. Also ich glaube, das kann nichts anderes. Ich glaube, das ist aber auch immer wieder, wenn ich jetzt im Service irgendwie dann nochmal den Wein reinrieche und mir denke, krass, also das macht sich immer anders auf, das entwickelt sich immer anders in einem anderen Moment. Egal, ob du die Flasche jetzt gestern aufgemacht hast und dann heute nochmal reinriechst und probierst. Also ich finde das immer so faszinierend, wie sich das verändert und was anderes macht das. Also was anderes verändert sich so. Keine Ahnung, wüsste ich jetzt nicht. Oder hättest du da irgendwas?
Eigentlich nicht. Also ich versuche da immer irgendwelche Parallelsachen zu finden oder stell die Frage ja auch nicht selten. Und ich selber finde, egal ob du, also es ist alles limitierter. Also auch wenn du Kaffee nimmst, auch verschiedene Zubereitungsarten, verschiedene Röstungsarten, verschiedene dann eben auch Servicearten und so weiter. Es ist trotzdem viel, viel limitierter. Auch wenn du Sake zum Beispiel nimmst, also auch wenn du, keine Ahnung, Europa damit reinnimmst und diese Reisweinbrauereien, die es da teilweise schon gibt, was auch total spannend ist, oder wenn du Obstwein nimmst, wenn du Bier nimmst, was ja auch eine unglaubliche Vielfalt ist. Aber es ist alles limitiert. Und ich finde, was du gerade erwähnt hast, unglaublich wichtig, wenn man diesen Vorteil hat, dass man Weinmenüs begleiten kann, bist du ja mehr oder weniger in der Situation genötigt gezwungen, jeden Tag die Flaschen aufzumachen und eben auch die offenen Flaschen zu probieren. Und man merkt, selbst wenn ich jeden Tag die Flasche aufmache, es hat eine ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmung. Also reagierend auf Luftdruck, Temperatur, die eigene Stimmung, dann die Unterschiedlichkeit der Flaschen und so weiter. Und man nimmt den Wein jeden Tag anders wahr. Und das wiederum, finde ich, kann kein Craft Beer. Ich finde auch, das kann kaum oder kein Tee, auch wenn es da eine enorme Vielfalt gibt. Oder Spirituosen, finde ich, sind da auch wahnsinnig limitiert.
Würdest du sagen, das wäre nämlich auch jetzt, würdest du fragen, nicht sagen, dass so Whisky und so, das geht ja auch mit so einer gewissen Reife einher oder weiß ich, rum. Aber das trinkt man ja auch nicht so in den Massen. Also wir zumindest.
Ist aber trotzdem limitierter. Ja, also es kann sein, dass dieses einzelne singuläre Getränk, dass ich da total Freude dran habe und auch merke, wenn ich die jetzt so 35 Jahre offen irgendwo stehen habe, dass der sich dann irgendwo verändert. Aber wenn ich mich da total reinnörde, die meisten hängen ja da meistens entweder bei einem Gebiet oder bei einer Machart oder bei einem Haus und probieren halt dann ihren Lieblingswhisky rum. Ja, es gibt diese Vielfalt nicht, wie es halt, und das finde ich, macht Wein halt so unfassbar besonders und so unglaublich außergewöhnlich. Und dann, dass man es eben auch rückblickend immer wieder neu entdecken kann. Ich war jetzt, vor 2 Tagen war ich in der Rioja und war 15 Jahre nicht mehr in der Rioja. Okay. Und da haben wir dann teilweise auch so alte Sachen aus den 60er, 70er, deswegen wurde ich da gerade so warmherzig, als du das aus von dem 1900er Port erklärt hast. Und da habe ich mir auch überlegt, ey, da werden 64 haben wir getrunken und da saß man dann da und dachte, boah, damals gab es noch wirklich kein oder fast kein Farbfernsehen.
Ja, eben. Also
also noch nicht mal das Internet oder sonst irgendwas.
Ja, man versetzt sich so.
Es gab kein Faxgerät oder was.
Ja, voll. Man versetzt sich so total in diese Lagen rein. Und wie oft habe ich das? Also ich meine, ich bin 2-1er-Jahrgang. Also wie oft sitze ich da und oder stehe da und mache, keine Ahnung, 99er auf und die Gäste so, waren Sie da überhaupt schon am Leben? Und ich so, nö. Also, und dann, also wie oft denkt man sich so, was war denn da? Oder auch irgendwie, keine Ahnung, mich berührt das auch immer so, Jahrgänge, auch ob es jetzt meine Schwester ist. Oder bei mir habe ich tatsächlich noch nicht so viel von mir selber probiert, tatsächlich leider. Und es gibt keinen Champagner-Jahrgang. Das ist auch immer, also es gibt kein Milli 721, das ist immer sehr enttäuschend. Aber ich finde das immer super beeindruckend, wenn man so immer zurückgeht, auch selbst jetzt in die 2000, 2005, 14, weiß ich nicht, da habe ich im Sand gespielt oder was weiß ich. Also das ist super krass.
Nur gerade, weil ich so präsent habe, jeder dort in der Rioja hat gesagt, wenn man eine Flasche findet, sollte man unbedingt alles, egal was erhältlich ist, aus 2.1 kaufen.
Ja, echt?
Also gibt es ja auch für relativ kleines Geld teilweise. Ja, es ist eines der größten Jahrgänge überhaupt, neben 21 und 64. Mhm. Und zwar sowohl absolut überperfekt und die Weine sind super genial geraten in der Breite oder Größe. Mhm. Gibt es noch für relativ kleines Geld und 2.1 ist so der absolute Tipp, was man, und gerade wenn du sagst Reserve, Grand Reserve, dann ist das absolut, also daher.
Ja, das hat man mir auch im Piemont kaufen, gesagt, aber Piemont kann man ja kaum bezahlen teilweise. Aber
aber da finde ich zum Beispiel auch teilweise interessant, wenn man im Piemont selber einen etwas einfacheren Nebbiolo nimmt oder wenn du da selbst einen Barbera, der teilweise großartig reifen kann, und 20, 30 Jahre alten Barbera, wann probiert man das? Und das kann so faszinierend
und
toll und großartig sein. Aber da, so vielleicht, wenn ich es gerade so präsent habe, da, also man kann also 2.1 kaufen, um den Satz zu Ende zu bekommen. Und man kann diese Region immer wieder neu entdecken und ist immer wieder neu euphorisiert und fasziniert, auch wenn man dort schon mal war. Also daher ist dieses Thema Wein für mich persönlich unendlich und einzigartig. Auch wenn es irgendwie parallel irgendeine Sache geben sollte, dann wäre es vielleicht Musik, wo ich sagen würde, es gibt eine ähnliche Vielfalt, man kann niemals auslernen, man kann die Sachen unterschiedlich wahrnehmen, sich da rein interpretieren und nörden. Also das wäre so für mich das Einzigste.
Ja. Also wenn man das, also Einzige. ich habe es eben nur auf Getränke bezogen, aber ja, ich glaube so im Allgemeinen, ja, dann sind man auch Literatur und so, würde ich jetzt auch in sowas sehen, aber persönlich habe ich da jetzt keinen so einen Drang wie jetzt so beim Wein, weil automatisch schließt man ja auch mit dem Wein zusammen, finde ich persönlich, also ich mache das, aber ich weiß nicht, ob jeder das jetzt so macht, aber ja.
Was wärst du für einen Wein?
Boah, wenn ich irgendwas anderes als Champagner sagen würde, würde jeder sagen, ich bin krank. Also ja, doch, ich werde irgendwie so in Richtung Champagner doch auch so.
Aber ja, Champagner, also in der großen, weiten Welt der Schaumweine, bist du da Champagner? Also bist du kein Cava, Espumoso, Espumante, Sparkling Wine, Sekt,
Prosecco? Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich vielleicht auch so Riesling, also nicht Riesling Sekt, doch vielleicht auch Riesling Sekt. Also irgendwas so Deutsches, weil ich das auch gerade im Moment großartig finde. Ja. Auch so gerade so, was so Krise, Krack machen und so, da bin ich ganz, ganz großer Fan von. Weil es eben so ein bisschen, also die geben denen einfach auch die nötige Zeit und es hat einfach Substanz und Tiefe und trotzdem immer diese krasse Frische, was man einfach auch in der Champagne findet, aber trotzdem malt sich's noch in einer besonderen Note, die nicht negativ ist. Von Champagne finde ich immer noch ab, weil es irgendwie dann doch anders ist. Also, wenn du weißt, wie ich meine. Mhm. Aber das ist super, super spannend. Aber ich glaube, also so, ich wäre was zwischen Champagner und deutschem Sekt, glaube ich, ja.
Und bei Champagner, würdest du den Brand nehmen oder würdest du ein individuelles, kleines Weingut nehmen?
Eher so ein kleines Winzergut oder Winzer-Champagner-Gut. Ich würde eher, also ich liebe auch Meunier-Basis tatsächlich, weil es irgendwie oft so als Underdog gegolten hat, aber ich finde es unwahrscheinlich gut. Wenn man das richtig macht natürlich und es nicht krass zu saftig ist, sondern auch ein bisschen, vielleicht mit Holzansatz, mit ein bisschen mehr Hefe und so, das mag ich immer ganz gerne. Und Brut Natur tatsächlich auch wenn das so ein Sommelier-Ding ist, glaube ich, dass wir alle irgendwie nur Brut Natur haben und irgendwann sagen wieder alle, nö, wir brauchen 8 Gramm, aber ich bin schon eher immer so auf dieser kargeren Seite. Aber ich könnte, glaube ich, kein Gut jetzt bestimmen, was ich jetzt wäre. Aber ich liebe tatsächlich eher so diese kleinen, wo wirklich teilweise nur so 2 Hektar oder 1 Hektar tatsächlich nur sind und so. Das finde ich schon beeindruckend, wie man das auch macht. Also wie man aus so wenig so viel rausholt. Ich finde das ganz, ganz faszinierend.
Finde es interessant, was du erwähnt hast mit den Brut Natur. Mhm. dass es in der Tat auf der einen Seite so eine Zombie-Sache sein soll, auf der anderen Seite habe ich zumindest gehört, dass auch schon viele Winzer gesagt haben, okay, wir haben das eine Zeit lang gelebt, eben wegen dieser kargen Seite, um teilweise eben auch mit Klimaveränderung und so weiter umgehen zu lernen und versuchen, diesen typischen Stil der Champagner zu erhalten. Aber die Sachen können relativ schwer reifen und sich entwickeln und haben nicht mehr diese
nachhaltige
Komplexität wie die. Ja. Und ja. Daher ist es manchmal eine schöne Sache, sowas wahrzunehmen, zu trinken.
Ich glaube, gerade alle so, wir hatten von Brunet-Niville, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Unothek, das war nur in Magnum abgefüllt und die hatten irgendwie, weiß ich, an die 20 Jahre auf der Hefe. Und ohne die 8 Gramm hätte das auch nicht überlebt. Also das war auch, also es hat knochentrocken geschmeckt, aber es war halt super reif. Ist halt die Frage, ob man das möchte mit so viel Hefe. Aber ich glaube, dass man, wenn man viel Hefe haben möchte, einfach auch mehr mit der Dosage spielen muss. Ich glaube, sonst funktioniert das auch nicht. Also so wie du sagst mit dem Brut natürlich, dass das einfach nicht langlebig, also in manchen Dingen nicht so langlebig mit dem Hefelager ist. Kann ich mir vorstellen.
Und man muss fairerweise auch sagen, wie viele Champagner werden eigentlich zur Seite gelegt, wie viele müssen lagern, wie viel müssen die Zeit wirklich überstehen. Aber manchmal ist ja gerade eben ähnlich wie bei gereiften Riesling die große Faszination in der Reife, dann wo eben auch die Typizität und die Besonderheit des Gebiets zum Tragen kommt. Und das war eben so ein großartiger, fand ich, Kritikpunkt dann irgendwo, wo jemand gesagt hat, es ist super, es ist gerade fancy, es ist gerade trendy, aber eigentlich ist das nichts für die Zukunft. Und meistens hat man da ja dann auch bei den Stimmen, die man dann hört, nur so ein, zwei Leute, die das sagen und man muss seine eigene Interpretation dabei finden. Ist aber wahrscheinlich auch bei jedem Trend so. Bist du trendanfällig? Also magst du Trends, wenn so irgendwas gerade durchs Dorf getrieben wird und jeder sagt, jetzt müsst ihr blauen Schaumwein trinken?
Also ich gucke mir mal Trends an und ich gehe da auch gerne mit und versuche das, aber ich glaube, ich mache das ja noch nicht so lange, dass ich jetzt sagen kann, ich habe jetzt jeden Trend mitgemacht und alle Trends sind cool oder alle Trends sind scheiße. Entschuldigung. Aber ich glaube, man muss immer abwägen. Also, keine Ahnung, auf diesen Naturweintrend ist man, glaube ich, das war so für mich super präsent, als wir die Ausbildung gemacht haben und dann fand ich das alles super hip und cool. Und dann habe ich das versucht, im Restaurant einzusetzen und habe halt super schnell gemerkt, okay, funktioniert nicht so, wie ich es möchte. Und ich verkaufe immer noch fast nur Naturweine, aber die sind halt jetzt nicht mehr, keine Ahnung, total orange und total ungefiltert und trüb und alle, sondern ich finde, man muss irgendwie auch mit sich selbst lernen, irgendwie immer eine Mischung von Trends reinzubauen. Also, keine Ahnung, dann habe ich mal einen etwas ungefilterteren Naturwein mit drin und der funktioniert echt auch cool mit dem Gang, aber trotzdem kommt danach irgendein Klassiker, der super clean ist und der auch sehr, der sehr bekömmlich einfach auch an die Leute drankommt. Also ich glaube, ich finde so die Balance aus verschiedenen Sachen ganz gut. Also ich finde, es ist wichtig, dass man, Trends entstehen ja nicht einfach so, meistens hoffentlich, dass man sich das anguckt und dann selbst entscheidet, ob man das cool findet oder nicht. Also natürlich, wenn jetzt der 100. auf Instagram postet, was er gerade wieder cooles Neues getrunken hat, dann will man das natürlich haben. Also da würde ich sagen, dass ich das auch irgendwo mitmache und das haben möchte. Aber trotzdem wäge ich dann auch ab, brauche ich das oder brauche ich das nicht irgendwie. Ich versuche es meistens dann privat zu probieren, um dann zu sagen, ich will das oder ich will das nicht. Aber manchmal geht es halt auch nicht, weil es nur Gastro ist oder so, ja.
Oftmals ist es ja gerade, weil du die Natural Wines erwähnt hast, zum einen so, dass die auch erwachsener geworden sind als vor einigen Jahren, also die sich schon entwickelt haben. Das finde ich ist ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Und teilweise, wenn du die konventionellen erwähnst, dass die verschiedenen Welten sich auch gegenseitig bereichern und die aneinander gewachsen sind, ähnlich wie mit der Molekular oder der Nordic Cuisine oder sonstiges, dass viele Gedanken aus dem Einzelnen ins andere übertragen wurden. Und somit ist das eine nur noch bedingt wirklich so radikal und so, wie es dann irgendwie manchmal war. Ich kann das nachvollziehen, dass wenn du sagst, jetzt redet jeder darüber, dass man das dann irgendwie dann zumindest für sich selber auch katalogisieren oder einordnen möchte. Ein Trend, den ich total wichtig und auch mehr als viele andere in den letzten Jahren beobachten konnte, ist, wenn es so in Richtung Fairtrade geht oder wenn dieses Thema Ökologie ein Thema wird. Also jetzt eben auch bei der Reise, weil ich es gerade präsent habe, hat auch jeder extrem stark reklamiert, wenn die Flaschen zu schwer waren.
Voll.
Was ja gerade bei denen, wir haben teilweise auch teure Sachen probiert und dann hat jeder gesagt, okay, super Wein, aber und auch die Produzenten, die denken dort in der Rioja ja teilweise nochmal in anderen Dimensionen, also die meisten Wein, oder es gibt viele Weingüter, die halt um die 1 Million Flaschen abfüllen, von den Prestigeweinen dann nicht selten eben 20, 30, 40.000. Und wenn die dann 3 Kilo Flaschen haben, dann ist das allein für deren CO2-Fußabdruck auch nicht unbedingt so.
Ja, krall. Ich finde das auch immer so, gerade bei einfach, ach, das ist aber eine tolle Flasche und ist so super schwer und mit sonst welchen Gravuren eingearbeitet, das verstehe ich. Also nee, das, Digga, ist zum Beispiel ein Trend, das ist zum Beispiel ein Trend, den ich halt absolut einfach nicht nachvollziehen kann. Aber das ist so, ich glaube, dass wir zwischen unseren Welten, also zwischen dieser Sommelier-Welt und der Endverbraucherwelt einfach super verschiedene Trends haben. Und dann kommen die Leute zu dir ins Restaurant und erzählen dir von dem tollen Lugana, den sie getrunken haben, aus der superschweren Flasche, wo du dir denkst so, oh Gott, wie sage ich jetzt, dass das nicht gut ist? Also da muss man sich ja auch immer so aufpassen, dass man nicht die versnobte Sommeliere ist, die jetzt nach Münster gekommen ist und jetzt meint, sie würde keine Ahnung was tun. Das ist aber so ein ganz schmaler Grat. Oder hattest du das auch mal, dass man so im Restaurant sich dachte, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Was sage ich jetzt, wenn die da so super begeistert herkommen?
Ist eigentlich alltäglich gewesen. Ja. Also das ist ja egal, welche Sache das ist, ob das jetzt der klassische Primitivo ist, der halt dann irgendwie in einer 3-Kilo-Flasche mit 16 Volumenprozent und schon geschmacklich gefühlt 18 Gramm Restsüße dann irgendwie daher schreitet. Für mich war die Herausforderung, den Ansatz zu verstehen, dann nicht zu belehren, aber zu interpretieren.
Eben, ja.
Und dem Gegenüber einfach auch da herauszuhelfen oder ihn auch nicht unbedingt zu bestätigen, aber zu versuchen, einen Konsens zwischen beiden Welten zu finden und meine Welt dann irgendwie relativ harmonisch zu erklären. Und das fand ich dann schön, dass man, wenn man damit auch wieder Verständnis füreinander aufbaut. Das fängt ja im allereinfachsten damit an, dass man Wein einschenkt und der Gast sagt, oh, die Farbe ist aber schön. Klar, logisch, zum einen sind wir visuell geprägt, zum anderen ist es das Erste, was er sieht, logisch wird die Farbe und viele setzen mit einer intensiven Farbe Qualität gleich. Und dann gleich zu sagen, nee, die Farbe ist scheiße, aber der Wein ist nicht schlecht. Weil er halt zu überfarbig ist und weil Farbe ist das Allererste, was man irgendwie manipulieren kann.
Das war so eine der ersten Dinge, die ich auch quasi in der Schule, wo man das so ein bisschen, also ich habe da jetzt keine Voreingenommenheit gehabt, wie die Farbe aussehen muss oder so, aber zu Hause hatte man dann auch immer, hast du einen Rotwein aufgemacht und der, oh, das ist aber eine tolle Farbe, mein Vater immer. Und wenn man dann so zu Hause anfängt und sagt so, ey, Papa, die Farbe hat nichts zu bestimmen, dann habe ich auch irgendwann mal einen Pinot rausgeholt und dem Pinot eingeschenkt. Also der ist aber hell. Oder auch eine Nebbiolo oder so. Und was der dann mit so Wumms daherkommt und so und dann jemanden auf die Art und Weise zu beeindrucken, finde ich dann halt auch immer spannend. Und nicht zu sagen so, ja, ihr Wein ist aber scheiße, weil der so dunkel ist, sondern so, hey, der hat auch nicht die schöne Farbe, aber schmeckt dafür, keine Ahnung, umso besser oder ist viel intensiver, was man einfach nicht erwartet. Ich glaube, das war auch vielleicht eine gute Lehre, damit auch vielleicht zu Hause anzufangen, bei den Eltern selber, weil man da auch vielleicht die Empfindlichkeit findet, weil die halt auch immer sehr konventionell geprägt waren, um das so zu sagen. Würden sie jetzt selber auch nicht so sagen.
Weil die es auch selber natürlich ja äußern. Also die haben nicht im Restaurant das Gefühl, sie müssen da irgendwie brillieren oder müssen da irgendwie performen. Und man selber hat das auch nicht, sondern man kann sich da in der Tat regelrecht austauschen. Oder man kann voneinander lernen, miteinander lernen.
Voll.
Und das finde ich dabei eigentlich ganz, ganz gut und ganz angenehm, ganz wichtig. Also wenn man auch das, wenn man sich da aufeinander einlässt. Daher ist es großartig, dass deine Eltern da so offen sind und mit dir lernen wollen.
Ja, das ist richtig süß. Sind da immer mit voll am Start.
Aber findest du, dass du Verantwortung hast, also dass du ethische oder sonstige Verantwortung im Restaurant, in der Branche übernehmen solltest? Oder ist das dann zu politisch? Also möchtest du politisch sein als Sommeliere oder ist das nicht dein Deal?
Ich glaube, politisch sollte keiner von uns sein, bin ich der Meinung. Also ich glaube, keiner sollte jetzt rausschreien und sagen, ihr dürft alle keinen Primitivo mehr trinken. Ich sag schon auch, dass ich das nicht trinken möchte, weil, also immer mit einer Begründung. Und ich finde, unser Job ist schon aber auch, dass wir sagen so, okay, es gibt auch andere tolle Sachen, die wir trinken können. Und es gibt nicht nur die eine Rebsorte, die toll ist. Und es muss nicht alles Restzucker haben, um lecker zu sein gefühlt, sondern dass unsere Aufgabe einfach auch wirklich ist, dass wir hingehen und dem Gast zeigen, was es sonst noch gibt. Und dann kann der Gast sich immer noch aussuchen, ob er doch lieber sein Primitivo trinkt oder halt eben auch sich auf neue Sachen einlässt. Und ich finde das schon, dass, also für mich ist es immer auch schön, wenn Gäste wiederkommen und sagen, ey, der Wein, den sie letztes Mal ausgeschenkt haben, hab ich echt, keine Ahnung, zum Nachdenken gebracht oder den haben wir uns direkt nachbestellt, weil das einfach mal was komplett anderes war, was wir sonst haben und dass die einfach auch auf den Trip aufsteigen und so machen wir unsere Weinwelt, glaube ich, auch zugänglicher für andere und machen es den Gästen einfach auch einfacher, nicht nur die eine Sache, ihren Grauburgunder oder ihren Primitivo oder Lugana oder sonst was einfach zu trinken. Ich glaube, dass das schon unsere Aufgabe ist und unser Job. Aber nicht belehrend, so wie du es eben einfach auch gesagt hast. Also weil wir können nicht hingehen und sagen, alles, was sie trinken, ist doof und trinken sie jetzt das und das ist das einzig Wahre und Richtige, sondern Möglichkeiten aufzeigen und dann kann man sich immer noch daran orientieren, weil belehren macht absolut gar keinen Sinn. Das ist nicht unser Job. Meiner Meinung nach.
Sehe ich genauso. Ich meinte mit politisch eigentlich mehr so dieses Übergeordnete. Also, dass man halt erzählen sollte, was Herbizide, Pestizide sind.
Ach so,
dass man
ja, das schon,
über
ja.
Sinn oder Unsinn von Schwefel aufklären sollte, ob das jetzt Sinn macht, keinen Sinn macht. Dass man eben die Sachen mit dem CO2-Abdruck, dass es 70% des Weingutes allein durch die Flasche begründet sind und dass man sich darüber Gedanken machen soll, dass es gar nicht so unwichtig ist, dass Back-in-Box vielleicht eine super smarte Sache für aktive Weintrinker ist, wenn man da nicht so oft zum Flaschencontainer rennen kann, darf, sollte und so weiter. Also, dass man sich darüber Gedanken macht, auch eine Philosophie aufbaut und versucht, mit seinem eigenen, mit seiner Meinung auch bewusst umzugehen. Oder bin ich da zu alt?
Nee, also ich finde, es ist immer so ein schmaler Grat. Manche Gäste wollen das ja gar nicht wissen oder manche Endverbraucher oder sonstiges. Aber
ich sehe es gar nicht nur bei Gästen, sondern ich sehe es jetzt zum Beispiel auch, wenn wir in die Kommunikation mit Winzern gehen.
Ach so, ja, okay.
Sollten wir unsere Erfahrung und Meinung dazu, oder mit Händlern zum Beispiel, sollten wir Händler dazu animieren, umzudenken oder weiterzudenken?
Ich glaube, die Art und Weise ist es, glaube ich. Ne? Also ich glaube, wenn man hingeht und immer wieder fragt, wie schwer ist die Flasche oder ich weiß nicht, wenn man irgendwie fragt, wie man arbeitet, was man für Produkte, ob man Herbizide, Pestizide, sonst wie was nutzt. Ich glaube, wenn man da einfach prägnanter fragt, vielleicht hinterfragen die sich selber. Und ich glaube, dass es auf Dauer, boah, ja, weiß ich nicht, ob wir da belehrend sein sollten. Schon eigentlich. Ich glaube, dazu habe ich, weil irgendwie... Ich glaube, ich bin gerade noch in der Situation, dass ich mir sage, so ja, die anderen wissen es gerade, glaube ich, besser als ich, aber das, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich da so zurückschrauben muss, weil ich würde, glaube ich, einem Winzer nicht sagen, wie er zu arbeiten hat, aber was man sich wünscht, würde ich, glaube ich, schon auch sagen, also.
Nee, ich sehe es auch gar nicht so das Belehrende, sondern manchmal seine eigene Erfahrung, die man auch hat, mit den Winzern dann, mit den Produzenten zu teilen. Und das vielleicht so als Gedankenansatz mit auf den Weg zu geben.
Kann einem ja auch nur weiterhelfen oder weiterbringen einfach.
Genau, so, ja. Kommt natürlich auch mal auf das Verhältnis drauf an, was man mit dem Gegenüber hat. Ob man sich austauscht oder ob man wäre auch nicht der Nasenbär am Verkostungsstand sein und sagen, ey, mega Wein, aber tauscht mal eure Flaschen aus, dann bist du ja im Prinzip der...
Ich glaube, wenn man es so ein bisschen,
sehen möchte.
Ja eben, also gerade auch wenn man so für mich jetzt als junge Person irgendwo hingeht und sagt so, ja, das sind ja Flaschen, weiß ich jetzt nicht, dann wird sich der Winemaker, der seit 50 Jahren da seinen Wein drin abfüllt, auch denken, ja, blöde Kuh und die soll weitergehen. So. Also deswegen, gerade als junge Person kann ich das, glaube ich, immer nochmal, halte ich mich da eher immer bedeckt und dann suche ich mir das halt nicht aus. Dann verkaufe ich lieber die Flasche, die halt super leicht ist und wo der Winzer halt wirklich wenig im Keller macht, eher mehr im Weinberg und da auch eben ein bisschen sauberer oder naturiger oder naturnaher arbeitet, dann suche ich mir das halt persönlich aus und sortiere mir das halt selber zur Seite. Also ich, weißt du, wie ich meine?
Total. Aber wenn du gerade das Junge angesprochen hast, was ist in Richtung Digitalisierung. Gibt es da irgendwas, eine Wunschlösung für dich, für die Gastronomie, für den Weinhandel, wo du sagst, ey, warte mal ein bisschen auf hier in eurer eingeschlafenen Welt, was du dir selber wünschen würdest? Oder findest du, das passt alles irgendwie nicht zusammen?
Meinst du, dass man so ein bisschen mehr ja, nicht Marketing, aber so ein bisschen mehr die Websites auf die Weine abstimmt und so, meinst du?
Egal was, also ja, zum Beispiel sowas, jetzt zum Beispiel, wenn du gerade Champagner erwähnt hast, gibt es ja bei vielen Champagnerhäusern mittlerweile die Möglichkeit, das digital nachzuvollziehen, zu gucken, wie die Dosage ist, wie die Rebsortenzusammensetzung ist, dass man sowas vielleicht gibt es eine digitale Weinkarte, sowas ganz cool wäre, wenn man sowas machen könnte, vielleicht kann man da auch mit 3D arbeiten, dass man einmal ein 3D-Sommelier kommt, der dir irgendwas erklärt, oder.
Also das finde ich ein bisschen zu viel. Glaube ich. Ich glaube, wenn mir da jemand so vorreden würde und 3D, das glaube ich, das wäre ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, so Websites, ich finde, wir wollen ja auch nur das weitergeben, was so Weingüter oder Händler einfach verkaufen möchten. Und je abgedateter und je präziser das ist, desto besser ist es. Also wenn ich stundenlang suchen muss, wie viel Dosage der jetzt hat und wie der ausgebaut ist, ist das natürlich für mich als Sommelier auch super schwierig. Und natürlich sind dann die kleinsten Wege oder Kommunikationswege schön, wenn man so kleinere Winzer hat, dann schreibt man den, ey, wie hast du denn das nochmal ausgebaut? Und dann kommt das meistens innerhalb von 5 Minuten und man ist fein. Aber gerade für so größere Häuser und auch Händler finde ich das es gibt schon den ein oder anderen, der das online echt super drauf hat, würde ich sagen, dass man da auch wirklich drauf geht und das top erklärt hat oder top beschrieben hat oder einfach auch die Facts einfach ganz gut drauf hat. Aber das muss in vielen Dingen, glaube ich, noch ein bisschen präziser werden, weil ich suche mich da auch oft an Informationen zusammen, wo ich mir auch denke, okay, das könnte man auch schneller haben. Aber ich sträub mich extrem vor ChatGPT und sowas. Ich mag das gar nicht nutzen für Wein, weil ich mir auch denke, so, nö, das suche ich mir lieber alles selber raus und suche mir das aus zuverlässigen Quellen raus und nimm nicht irgendeine Quelle, die jetzt behauptet, da ist jetzt Weißburgunder und Chardonnay drin und eigentlich ist es, keine Ahnung, Weißburgunder und Grauburgunder, ich weiß es nicht, jetzt als banales Beispiel. Es
sind ganz, ganz viele Fehler eben doch eingebaut. Ich glaube, das weiß jeder, der gerade intensiv damit arbeitet und da aus der Praxis heraus berichten kann. Also es sind ganz, ganz viele Fehlinformationen, die dort gestreut werden und das ist teilweise relativ fatal. Ich finde, für einen Weinbereich sind viele KIs überhaupt nicht tauglich, weil sie halt relativ stark fantasieren, beziehungsweise die Quellen dann teilweise nicht fundiert sind, beziehungsweise es ist zu viel Kram ohnehin schon im Netz steht, woheraus ja die entsprechenden KIs gespeist werden und der wird dann dadurch nur weitergetragen. Also da finde ich, haben wir auch eine gewisse Verantwortung, uns von dir zu informieren und das, wenn wir es weitergeben, dann einfach fundiert weiterzugeben.
Eben, sehe ich auch so.
Weil wir über Digitalisierung da nachdenken, sprechen, eine andere, mehr oder weniger Situation ist ja, dass Weinpreise dadurch transparenter werden und man sicher oft die Situation hat, wo dann der Gast im Restaurant sitzt und sagt, ach, der kostet 19,80, wow, cool.
Ja, und warum zahle ich jetzt 60 Euro?
Ja, genau, so eine undankbare Situation, wo sich der Gast selber eben auch die Freude daran dann irgendwo nimmt. Auf der anderen Seite merkt man halt vielleicht, wenn man Wein auf der Karte hat, boah, da gab es einen Mega-Raise dann in irgendeiner Form, weil der halt irgendwie gerade gefeiert wird. Und der kostet mit einmal eben nicht die 80 Euro, die ich dafür bezahlt habe, sondern 6.000. Dann steht man natürlich immer vor der Situation. Ich hatte es in der Tat mit einem Rosé aus Kalifornien, den ich mal gekauft habe. Da habe ich, glaube ich, irgendwie 100 Euro für bezahlt. Und dann gab es da irgendwie ein, zwei Optionen. Und dann habe ich gesehen, der kostet mit einmal 12.000 Euro. Und ich wusste nicht, was ich mit dem jetzt machen soll. Wofür setze ich den auf die Karte? Also es war sowieso skurril, dass den überhaupt jemand kauft. Das war irgendwie ein 20 Jahre alter Rosé. Aus Kalifornien, okay, wirklich krass. Schon mal so skurril, den keiner irgendwie kaufen möchte.
Und dann hat irgendjemand halt darüber so geschrieben 2-1. Und dann, oder?
Na, es gab Versteigerungen. Es gab Versteigerungen in Kalifornien, wo die halt total hoch gefeiert wurden. Und daher heraus resultierte dann eine unglaubliche Preisentwicklung für diesen Wein. Und mit einmal war all das, was du überall gelesen hast, eben diese zwischen 10 und 12.000 Euro, was dieser Wein kostet. Und fairer kalkuliert hätte ich den halt irgendwie für 120 Euro dann irgendwie oder vielleicht 200 Euro oder was auch immer auf die Karte genommen. Aber es ist halt so, auch mit manchen Sachen, die man dann irgendwo versucht, mit dem Preis zu schütten, zu begleiten oder sonstiges. Aber man steht natürlich immer in dieser ständigen Transparenz. Wie gehst du damit um? Also was ärgert dich das, wenn jemand dir gegenüber damit einmal den Preis aufruft, weil du sagst, ey, wir haben uns schon Gedanken darüber gemacht, lehn dich zurück und vertrau uns einfach? Oder findest du es gut? Oder ist das eine Chance, eben einfach auch Wein als Spekulationsobjekt zu nehmen? Oder?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, jeder, also wir sind ja ein kleines Haus und ist alles von Fred raus. Natürlich sieht er dann auch den geschäftlichen Punkt. Aber ich fände es gerade cool, wenn ich sage, okay, ich habe den jetzt für 100 Euro eingekauft, ich lasse den auf einen normalen Kalkulationswert und Leute haben die Chance, das hier zu probieren. Ich glaube, das fände ich persönlich am coolsten, aber man muss natürlich auch immer diesen geschäftlichen Punkt einfach auch dazu sehen, dass man da auch extrem viel, viel Geld dran machen kann, was man dann so einfach auf der Straße liegen lassen würde. Also ich glaube, das ist dann auch immer nochmal so ein Zwiespalt. Also ich als angestellte Sommeliere würde sagen, ey, ich lasse das so und die Leute haben die Chance. Aber wenn mir der Laden gehört, würde ich es, glaube ich, mit spekulieren, glaube ich. Ich glaube, das ist aber auch, glaube ich, ein natürlicher Faktor. Also persönlich sehe ich das so, oder? Wie würdest du es machen? Oder wie hast du es gemacht?
Ja, also da war ich, den habe ich in der Tat raufgesetzt. Ja. Teilweise eben auch mit verschiedenen Weine aus dem Burgund oder sonstiges, wo man gemerkt hat, okay, die entwickeln sich gerade wirklich radikal oder ganz, ganz intensiv, weil man damit auch eine gewisse Glaubwürdigkeit zum einen hat, zum anderen auch die Entwicklung des Weingutes begleitet. Mhm. Teilweise die Sachen, wenn du sie nachkaufst, in den Folgejahren dann gravierend teurer werden. Ja. Und man damit die alten Jahrgänge ja auch irgendwo rechtfertigen muss. Safe. Also das war immer ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt für mich. Und dann, also mein größtes Problem jetzt zum Schluss oder eigentlich in allen Restaurants, in denen ich gearbeitet habe, egal ob das ein Dreisteiner war oder eine Weinbar, ich hatte immer zu günstige Weinkarten. Und okay. Das war teilweise ein Riesenproblempunkt für Kollegen. Wenn der Wein bei mir halt irgendwie oder der Champagner irgendwie bei mir 50 Euro gekostet hat damals dann und nebenan beim Kollegen hat er halt 90 Euro gekostet, war ich natürlich dem Dorn im Auge. Und deswegen habe ich versucht, das irgendwo einigermaßen harmonisch zu sehen und da versucht irgendwie einen Gegenpol oder einen Gegenstil zu finden.
Darf man fragen, wie du kalkuliert hast? Also hast du mit Faktor kalkuliert oder hast du einfach gesagt, okay, so das müssen wir einnehmen, damit sich das rentiert hat? Oder darf man das fragen?
Stell dir vor, du stehst in einem Raum. Vor dir ein Glas Wein. Neben dir jemand, der wirklich weiß, was drin ist.
Also nicht jemand, der sagt, schmeckt irgendwie nach Kirsche oder so einem Holz irgendwas, sondern jemand, der dir erklärt, warum dieser Wein aus diesem Boden, aus dieser Appellation, aus diesem Jahrgang
auf ganz bestimmte Art nach genau diesem Kirschholz irgendwas schmeckt.
Und das ist der Unterschied zwischen Trinken und Verstehen. Und genau das ist eine Masterclass. Und ich spreche ganz konkret über die Prowein in Düsseldorf vom 15. bis 17. März 2026. Und auf dieser Bühne steht in Halle 3, Stand F60 bis G70, die Italian Trade Agency, kurz ITA. Und die ITA ist die staatliche Außenhandelsagentur Italiens.
Ja, offiziell klingt das nach Formularen und Behördenflur, aber in der Realität ist die ITA so etwas wie der großartigste, eleganteste Botschafter, den die italienische Weinwelt ins Ausland schicken kann. Sie koordiniert Messeauftritte, kuratiert Programme, verbindet Produzenten mit Märkten und versteht dabei, was internationale Fachbesucher wirklich brauchen. Nicht Masse, sondern Orientierung. Nicht Show, sondern Substanz.
Und das Herzstück ihres Programms auf der Prowein 2026, 11 Masterclasses. 11. Nicht eine, nicht drei, sondern 11 thematisch fokussierte Seminare. Jedes ein Fenster in eine andere Welt Italiens. Jedes eine Einladung, tiefer zu schauen, als das Etikett oder ein Standbesuch es erlaubt.
Und jetzt fragst du dich vielleicht, Masterclass? Das klingt irgendwie edel, irgendwie exklusiv, irgendwie nach Elfenbeinturm für Leute, die beim Wein über Pontifikalien reden.
Aber lass mich dir erklären, warum eine Masterclass, gerade wenn es um Wein geht, nicht Luxus, sondern Pflicht ist.
Wein ist komplex. Das klingt banal, ist es aber nicht.
Denn wer das wirklich verinnerlicht hat, versteht, warum Orientierung so wertvoll ist. Und gerade in Italien. Denn Italien hat mehr autochthone Rebsorten als jedes andere Land der Welt. Über 350 zugelassene Sorten. Und das ist keine Zahl zum Beeindrucken, das ist eine Herausforderung. Eine wunderbare, überwältigende, manchmal schlicht einschüchternde Herausforderung.
Von Tiefkühlalpen in Südtirol bis zu heißen Vulkankegeln rund um den Ätna. Jede Region ein eigener Dialekt. Jede Appellation ein eigenes Betriebssystem. Jeder Jahrgang eine neue Gleichung. Wenn man in Frankreich sagt, ich will Burgund verstehen, dann gibt es eine überschaubare Karte, eine Handvoll Appellationen, zwei Hauptrebsorten. Wenn man in Deutschland sagt, ich will Riesling verstehen, dann hat man eine Handvoll Regionen, eine Sorte, einen Lebensstil. Wenn man in Italien sagt, ich will Italien verstehen, hat man gerade ein Lebenswerk begonnen. Und genau deshalb ist eine Masterclass kein Luxus, sie ist ein Kompass. Sie gibt dem Verstand eine Struktur, in der das Glas plötzlich Sinn ergibt. Und die Masterclass bei der ITA sind keine Vorlesungen, kein Frontalunterricht mit Folienpräsentation aus dem Jahr 2003, kein Sommelier mit zu viel Fachwissen und zu wenig Humor, sondern lebendige interaktive Seminare, geleitet von zwei der besten Köpfe im internationalen Weingeschäft. Sebastian Borthäuser, Sommelier und Weinjournalist, ein Mann, der nicht nur trinkt, sondern beschreibt. Und zwar so, dass du weißt, was er meint, auch wenn du das Glas noch gar nicht in der Hand hast. Und Peter Douglas, Sommelier und internationaler Berater, mit dem Blick eines Mannes, der auf vier Kontinenten Wein eingekauft, empfohlen und nicht selten auch freundlich zurückgewiesen hat. Beide wissen, wie man Wein vermittelt, ohne dass es wehtut. Was gibt es zu entdecken? Alle Masterclasses hier aufzuzählen, würde zu lange dauern, die findest du in den Shownotes. Aber zum Beispiel, ja, ich glaube, das ist provokant genug. Am Sonntag, 15. März, Sebastian Borthäuser eröffnet den Tag mit einer Masterclass über Lugana. Ja, The Dual Soul of Lugana heißt sie. Und ist kein Marketing-Blabber, denn Lugana hat wirklich zwei Seelen. Einmal jung, frisch, lebendig, das Garda-Feeling im Glas mit weißem Pfirsich, Zitrus, Blüten und einem Hauch Mandel. Und dann die gereifte Version. Komplex. Nussig, mit einer Tiefe, die fast burgundisch ist in ihrer Würde und zeigt, dass Lugana mehr ist als ein Trendwein. Um beide Gesichter nebeneinander zu sehen, zu verstehen, das ist der Mehrwert, den man eben nicht googeln kann. Also, insgesamt 11 Masterclasses. 11-mal hinsetzen, 11-mal zuhören, 11-mal verkosten, verstehen, staunen. Und das ist wichtig, wirklich wichtig, weil Wissen heute der entscheidende Wettbewerbsfaktor ist. Weil der Sommelier dann, wenn er Chianti Classico nicht nur erklären kann, nicht nur empfehlen, sondern darüber erzählen, den Gast dazu bringt, dass er das nächste Mal von selbst wiederkommt. Weil der Einkäufer, der Apulien versteht, die Flasche im Regal platziert, bevor sie andere entdecken. Und weil der Journalist, der Lugana kennt, den Artikel schreibt, den alle teilen. Eine gute Masterclass verändert deinen Blick auf eine ganze Region. Sie macht aus Namen Geschichten, aus Zahlen auf dem Etikett werden Orte, Menschen, Böden. Die ITA Masterclass auf der ProWein 2026 sind Teil deines Messetickets. Klar sollst du dich im Vorfeld anmelden. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Und dann sehen wir uns. Halle 3, Stand F60. ITA, setz dich hin, halt das Glas. Und lass dir einfach von jemandem erklären, warum Lugana zwei Seelen hat. Warum Chianti viel mehr ist als Strohkorb. Warum Prosecco nicht Prosecco ist. Das ist keine Werbung, das ist Bildung in Begleitung von guten Wein. Und ehrlich gesagt, so sollte Bildung immer sein. Mein großer Vorteil... Weil, du darfst mich da alles fragen. Mein großer Vorteil war zum einen, dass ich immer in Läden gearbeitet habe, die immer voll waren. Also egal, ob das damals bei Dieter Müller im Schloss Tillerbach war, um 2000 bis 2005, war das ein Laden, der halt mittags, abends immer voll war. Deswegen, du hast eine andere Leichtigkeit dabei gehabt. Dann eben auch in diesem Running Business hast du keinen Verlust gehabt, hast die Sachen... Hast auch anders spielen können und damals war es ein größeres Unternehmen mit der Althoff-Gruppe. Dadurch hast du schon BEV-Kost rechtfertigen müssen. Man musste schon bewusst und aktiv damit spielen, aber mit ein bisschen Smartheit kann man das eigentlich dann in dem Sinne auch ganz gut. Und da ging das eigentlich ganz gut. Da habe ich damals noch, um 2000 hat man noch mit Faktor 4 kalkuliert. Okay. Also da konnte man dann noch entsprechen. Aber die Weine haben auch weniger gekostet.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Also von dem her hat da ein Wein inzwischen 15, 20 Euro gekostet. Oder irgendwie, wir haben teure Burgunder, haben wir noch für 50 Euro eingekauft. Also von dem her war es eine andere Zeit. Das kann man auch mit heute nicht vergleichen. Es wäre auch fatal, das dann irgendwie in die heutige Zeit zu spiegeln. In der Weinbar selber hatte ich dieses Konzept, dass man außer Hauspreise hat und dann plus Korkgeld. Und dadurch gab es dann halt irgendwie große Gewächse für 40 Euro.
Ja, easy.
Halt auf der Karte, also auch wenn sie gereift sind. Oder eben Prümweine oder was auch immer gab es halt für super kleines Geld oder eben Bordeaux-Weine. Das kann man aber auch mit einem Restaurant wie dem euren absolut nicht vergleichen.
Und ich hatte da eben auch dieses Riesenproblem, dass ich halt von vornherein, das ist natürlich auch ein unglaubliches Risiko, was ich aber eingehen wollte und was ich aber auch für mich selber ganz, ganz wichtig und auch als so als Schlüssel zum Erfolg dann irgendwo gesehen habe, dass ich von vornherein auf 100% kalkuliert habe. Also ich habe jeden Tag oder ich habe von vornherein darauf kalkuliert, dass dieser Laden jeden Tag zu 100% gefüllt ist.
Okay.
Nicht zu 20-30% wie manche Läden, sondern zu 100%. Und es ging auch relativ schnell gut und war relativ schnell erfolgreich. Krass. Und dadurch, weil ich halt, du hast ja deine Grundkosten irgendwo mit Personal, mit der Bude, die du bezahlen musst, mit deinen Bankverbindlichkeiten und so weiter. Und meistens gehst du ja davon aus, dass irgendwie am Wochenende ist voll, dann unter der Woche ist zumindest zur Hälfte voll oder vielleicht zu 20%. Und das versucht man in die Kalkulation mit reinzunehmen. Und ich bin halt mehr oder weniger tollkühn davon ausgegangen, okay, ich kann die Kosten relativieren, wenn jeden Tag der Laden voll ist. Deswegen kalkuliere ich so, dass jeden Tag der Laden voll ist. Und deswegen konnte ich mir es erlauben, dass ich halt mehr oder weniger den Außerhauspreis hatte und dann einfach ein Korkgeld aufgeschlagen habe.
Das ist jetzt
zu lang, zu ausführlich, oder?
Nee, perfekt. Also so cool. Aber das ist ja auch immer dieser Unterschied vom Ambiente. Also da verkaufst du ja nochmal ein ganz anderes Ambiente als jetzt, keine Ahnung, eben damals im Lehrbach oder im Zwei-Sterne, Drei-Sterne, Ein-Sterne oder sonstigem. Aber das verstehen einige Gäste nicht. Ich habe super oft, ja, dass ich mich dafür...
Wobei wir den gleichen Personalaufwand hatten wie teilweise im Sterne-Lokal.
Okay, also
wir waren teilweise im Lokal, was 20, 25 Leute fasste, waren wir zu viert.
Krass, okay.
Was ja nicht unbedingt wenig ist.
Nö.
Also dafür, dass. Und daher haben wir diesen Aufwand da schon so gepflegt, weil wir halt ganz viel erklärt haben, ganz viel gemacht haben und so weiter. Das nicht. Und die Bude war im Prinzip auch wie ein Lokal. Also von dem her, es gab es keine so krassen und guten Unterschiede oder intensiven Unterschiede. Also das.
Cool.
Ja.
Aber sowas muss es auch geben, finde ich. Das gibt's. Für mich aktuell, also mir fällt jetzt ein Beispiel ein, aber wo ist das noch so? Aber hattet ihr auch Essen und so dabei oder war das nur Wein?
Wir hatten nur Käse. Hatten nur Käse und Wein.
Ja.
Und dadurch, dass wir Käse und Wein hatten, hatten wir im Prinzip auch Zero Waste. Das musste ich nicht mehr einkalkulieren. Weil wir halten recht, und dadurch, dass wir halt eben 100% Auslastung hatten, hatten wir eben, wir haben am Tag haben wir vielleicht irgendwie 500 bis 1000 Gramm vielleicht irgendwie Brot oder irgendwie, wenn jemand seinen Käse nicht geschafft hat, weggeschmissen.
Okay,
also ja, es waren halt so ganz viele ideale Punkte, die alle zusammenkommen. Ich musste nicht auf Vorrat kaufen, weil Käse hält sich halt.
Also da müsste der Wein also irgendwie nichts ausgleichen, wie jetzt in einem Restaurant, wo halt schon, keine Ahnung, was für Luxusprodukte genutzt werden. Dann muss der Wein dem nicht standhalten, sondern der Wein kann der Wein sein und dann ein bisschen die Personalkosten drauf. Ja, das macht schon Sinn.
Ja. Daher ist die Frage selber, auch wenn ich sie so ausführlich beantwortet habe, relativ unfair, weil man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen kann und ihr natürlich da ganz anders reingehen müsst und auch anders das Ganze relativieren müsst. Denn wenn das Menü wirklich also richtig komplett durchkalkuliert werden würde, würde es teilweise das Doppelte kosten.
Ja.
In der Relation zu dem Wein und so weiter.
Auf jeden Fall.
Jetzt sind wir aber zu weit auf
wo ganz anders.
Hey, das ist deine Show, du bist. Sollen wir Schaumwein zwischendrin trinken?
Ja, ich wollte gerade auch sagen, hier, wir haben die ganze Zeit über Champagner gesprochen. Dann
lass uns mal was trinken.
Ja, man hat es schon gehört, glaube ich, gerade.
Genau.
Direkt zur Flasche gegriffen hier.
Du hast ja überall stehen, dass du die Schaumwein-Queen bist. Deswegen war ein Schaumwein
so
natürlich
weit würde ich
nahe. Es wäre natürlich jetzt ein einfaches, dir ein Lächeln mit dem Schaumwein, also mit dem Champagner zu entlocken oder irgendwie mit dem Sekt. Damit hältst du ja auch nicht hinter. Oh Gott, wohinter hält man? Was sagt man da? Ich kenne das Sprichwort nicht mehr. Du hältst
Ich bin ganz schlecht in Sprichwörtern.
Hinter
mir. Ich erfinde die immer neu. Also mich darf man da nicht fragen.
Sehr gut. Das ist kein großes Geheimnis, dass du Schaumwein magst. Und deswegen dachte ich, nehmen wir einen Schaumwein, der vielleicht nicht ganz so gängig ist. Und
super cool.
Ich hatte jetzt, weil ich vorhin gerade über Rioja gesprochen habe, für mich war Spanien immer Cava, witzigerweise. Aber Espumosos habe ich ganz, ganz selten probiert unter der Bezeichnung. Aber da wurde mir wieder mal klar, dass es total interessant ist, die große, weite Welt der Schaumweine einfach. Also egal ob Sparkling Wine oder Espumante oder eben auch Spumante oder eben auch selbst Frisante oder eben deutschen Sekt, vielleicht nicht unbedingt Perlwein. Man muss nicht alles trinken, was es auf dieser Welt gibt.
Das stimmt.
Das können andere leer trinken. Aber deswegen dachte ich, wäre englischer Sparkling Wine eigentlich eine Sache, die dich vielleicht irgendwie auch begeistern könnte, weil es nicht zuletzt eben auch eine junge Geschichte ist, also da eben auch wieder eine gewisse Parallele ist. Das Weingut gibt es seit, oh Gott, ich glaube 2004.
Echt?
Seit 2010 haben sie den ersten Jahrgang abgefüllt, obwohl dieses Gut selber eine Geschichte bis ins 14. Jahrhundert gibt. In England ja selber auch eine Weingeschichte bis zu den Römern, aber ich glaube, es hat jedes Land in Europa. Ist es für uns eigentlich so erst in den letzten 10 bis 20 Jahren so präsent geworden und dann oftmals, leider muss ich sagen, oder finde ich, als Alternative zur Champagne oder als Weiterentwicklung oder als Notausgang wegen Klimaveränderung zur Champagne. Aber ich empfinde englischen Schaumwein als wahnsinnig eigenständig. Bestimmt noch in den Kinderschuhen. Es gibt in Gesamtengland gibt es 4000 Hektar. Also es ist ja ein kleines Weinland. Rheingau ist fast größer.
Ja.
Sie haben aber ein ganz, ganz eigenes Qualitätsbewusstsein. Da finde ich noch nicht mal dieses Argument dabei, dass die großen Brands ihre Kellermeister entsendet haben und Story, 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 sondern manchmal einfach spannend, dass die versuchen, eine eigene Identität zu finden. Hattest du schon mal englischen Schaumwein?
Ich glaube bisher noch nicht. Ich überlege die ganze Zeit. Es kann sein, dass ich das mal probiert habe. Aber ich weiß, dass ich jetzt hier Gasbury noch nicht im Glas hatte. Und ich finde es echt gut. Ich finde es sehr, sehr gut. Ganz, ganz spannend. Also so sehr ernsthaft. Also das ist ganz animierend.
Wie empfindest du oder was empfindest du als ernsthaft oder wie würdest du den Wein als ernsthaft bezeichnen?
Wenn ich mehrere Facetten direkt beim ersten reinriechen habe, ich finde, der geht voll über die Mineralik, aber trotzdem dieses leicht laktische, cremige, der hat eine leichte, feine Nussigkeit direkt im Geruch schon von Anfang an, finde ich. Geht also auf direkt auf mehrere Ebene und auch geschmacklich finde ich der Tiefe, der Substanz, ein bisschen auch da wieder die mineralischen Anklänge, aber vorwiegend finde ich, dass man auch extrem hier Pinot durchschmeckt, oder? Was sagst du?
Finde ich auch, aber trotz allem hat der so eine gewisse Exotik dabei. Also ich finde es so, auch wenn man reinriecht, neben diesen Kirschblütrigen habe ich eigentlich mehr so, also so eine ganz harte Kirschblüte, dann eben auch so eine richtig rote, krasse, frische Kirsche, aber ich finde auch so einen saftigen Pfirsich, getrocknete Ananas mit dabei und so ein bisschen was Grünes, so was Minziges oder irgendwie so wie frisch gemähtes Gras, nicht diese Heurichtung.
Strong, ja.
Habe ich so in der ersten Nase, in der ersten Wahrnehmung und ich finde, dass der, je weiter man die Nase reinhält, umso dicker im positiven Sinne wird, umso gehaltvoller ist die schönere Formulierung dabei. Also da kommt noch ganz viel Nahrung und was ich eben in dieser Fruchtpräsenz so spannend finde, ist, dass die Relation zur Hefe dann ganz, ganz interessant ist. Also dass die Hefe sehr zart, er hat glaube ich 27 Monate Hefelager, sehr zart, sehr gut integriert, sehr gut platziert ist. Und was mich bei dem total begeistert, und ist für mich immer so eine Sache, wo ich in den letzten Jahren eigentlich erst angefangen habe, so richtig krass drauf zu achten, ist die Perlage. Dass der eine unglaublich zarte, feine, eine ganz, ganz spannende Perlage ist. Und manchmal sogar das Glas nach der Perlage aussuche. Also in welchem Glas er eine unterschiedliche oder verschiedene Gläser nehme und dann mich daran erfreue, wie die in verschiedenen Gläsern unterschiedlich zum Tragen kommt.
Voll. Was hast du gerade für ein Glas?
Ich habe aus der Zier-Serie das Balance-Glas und daneben das Fresh-Glas. Also einmal so ein burgunderförmiges und einmal so ein rieslichförmiges. Ich finde, dass der Schaumwein es verdient. Und auf der einen Seite hat er im Prinzip diese fruchtbetonte, geradlinige Art. Und auf der anderen Seite geht er so richtig in die, aber sehr vielschichtige, fast so symphonieartige, nicht breite, aber Komplexität im etwas breiteren Glas.
Was ich zum ersten Gedanken direkt hatte, also ich gehe meistens dran und denke mir, okay, was mache ich dazu? Aber ich war erstmal extrem bei sowas Ja, unsere Predesserts sind zum Beispiel nicht so süß, dass man so ein bisschen was mit so was Nussigem, Herzhaften, aber auch eben trotzdem mit einer frischen Komponente. Wir haben gerade Rote Beete, Apfel, Haselnuss, auch so bombenstark. Ich glaube, das wäre richtig cool mit diesem leicht rotfruchtigen und diesem Brioche-Kalb.
Wow, krass.
Finde ich, habe ich gerade
Ja.
tatsächlich auch einen mehr oder weniger Blondinoir, zu ultra, ultra stark. Ich glaube, das würde auch hier gut passen. Aber irgendwie jetzt gerade so bei dem, wenn man dem ein bisschen Zeit lässt, würde ich den auch eher im herzhaften Bereich sehen. Also, dass ich da irgendwie. Also klar, dieses florale, blütige und auch die Frucht, die du sagst, die bleibt, aber ich finde, der ist ganz wandelbar gerade, oder?
Also deswegen eben auch so ein breites Glas, wenn man das Gefühl hat, dass er sich in der Tat richtig schön verändern kann und das eben auch in diesem kurzen Zeitfenster, in dem man sich intensiv mit dem Wein beschäftigt. Also ganz selten ist ja so, dass wirklich sogar wir immer wieder und immer wieder und immer wieder reinschmecken, sondern meistens hat man am Anfang irgendein Bild, was man für sich selber abhakt, eine Schublade packt und dann nur noch so ein bisschen immer kontrolliert, aber nicht immer wieder neu revidiert. Und ein großes Glas hilft mir dabei, diesen Eindruck, diese ersten Momente möglichst intensiv wahrzunehmen und dann irgendwie so abzuspeichern. Und ich glaube, so ein breites Glas, wenn du sagst, ich finde rote Beete, finde ich total super undankbar und schwer zu kombinieren,
Ich
weil das
hasse
so ein
es. Ich hasse
krass
es
intensives,
wirklich.
ja, ich auch total intensiv. Du
Ja.
wirst automatisch kräftig mit dem Wein und es ist einfach so super undankbar. Gut, mit Apfel und mit Walnuss, glaube ich, war dabei. Da
Haselnuss,
geht das
ja.
Ganze ein bisschen deftiger werden. Haselnuss, ja.
Ja.
Bisschen deftiger werden. Aber sonst irgendwo, Köche spielen es so gerne mit, weil es zum einen so farblich so schön ist und
Ja,
weil
voll.
du ein gewisses Grundaroma hast, dieses Spiel von Fruchtigkeit und Erdigkeit. Also es ist so, aber es ist jedes Mal Pain in
Ja.
the Ass.
Ja, voll. Ich hatte, wir hatten mal so ein, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, so ein Sommelier-Battle. Von Freunden von uns habe ich gegen den René mit angetreten und erster Gang haben wir den Menü
Ja.
zugeschickt bekommen, auch wirklich super krass detailliert aufgeschrieben, richtig, richtig gut. Und dann erster Gang Rote Beete, Senfsaad, Wasabi und Kimchi. Und ich so, ihr wollt mich doch wirklich,
Vielen Dank.
ihr
Dankeschön.
wirklich,
Ja,
ich war so, okay, es war schön mit
wunderbar.
euch, aber das Battle könnt ihr alleine machen. Boah, und das hat mich bis zum letzten Moment noch Nerven gekostet, da irgendwas zu finden. Würde aber sagen, dass es ganz gut
Ja.
geklappt hat, weil ich finde gerade so auf der würzigeren Seite oder rotfruchtigen Seite ein bisschen Restzucker und so. Das hat sehr, sehr cool funktioniert tatsächlich am Ende. Ich habe ein Riesling vom Rotschiefer genommen dazu. Fand ich ganz cool,
Er ist
aber
süß oder trocken?
das tatsächlich hier alte Reben, das war trocken, aber das hatte Restzucker, also das hatte locker an die 8 Gramm, 12 Gramm irgendwie so.
Ja.
Es war noch trocken deklariert, aber es hatte auch ein bisschen Reife, habe ich glaube ich. Boah, müsste ich gerade nochmal, Jahrgang weiß ich gerade nicht mehr, aber es hatte auf jeden Fall ein bisschen Reife noch, weil ich auch diese leichte Firnigkeit mit haben wollte, die einfach auch diese Senf und so ganz gut mitnimmt. Es hat ganz gut geklappt. Ich hätte es nicht gedacht, aber das war super gespaltene Meinung, weil Kollege hatte Grünfeldiner, fand ich auch stark. Aber dann halt auch so ein bisschen reifer. Ja, aber also, das war so undankbar, aber trotzdem findet man dann, also ich finde, man wird dann immer so, man denkt sich teilweise viel zu verkopft rein und geht jede Struktur durch, wie man das denken könnte. Und irgendwann wandelt man doch wieder so um, dass es dann doch irgendwie komplett anders wird. Ich finde, oder? Wie gehst du mit sowas um?
Es macht einen irgendwie kreativ dann letztlich, wenn
Ja.
man sowas Kompliziertes hat. Man probiert andere Sachen. Ich versuche es immer erst theoretisch durchzuspielen. Das, glaube
Aha.
ich, kann ich auch teilweise ganz gut, dass ich so mir vorstellen kann, wie das schmeckt, wie das miteinander ineinander geht. Manchmal muss ich mich dann irgendwie revidieren und dann sind irgendwelche Sachen dann noch mit drin, die ich vorher irgendwie nicht erahnen konnte. Aber ja, also ich mag solche komplizierten Sachen, weil die mich immer total fordern, aber ich versuche dann auch dann ähnlich kreativ und schräg zu werden und Sachen zu nehmen,
Womit
die
man nicht so
nicht
recht
zu
hat, ne?
einfach sind. Also dass
Ja.
ich da, ja genau, dass ich da nicht irgendwie gleich ein Riesling-Kabinett frisch fruchtig, würde wahrscheinlich
Ja.
auch gehen und hätte was
Na, selbes
Leichtes mit am
Ding.
Anfang und wäre so
Ja.
ein Fundament getragen dann letztlich, aber du könntest auch Probleme mit der Säure bekommen, dass die dann
Ja,
die Schärfe
das war
vom
nämlich das
Wasabi so
Problem,
richtig
ja.
rauskickt. Naja. Und daher ist also sowas nicht der Überknaller. Was ich, glaube ich, total spannend finde, aber es gibt es viel zu selten, wäre dann ein nicht trockener Schaumwein,
Habe ich
der
auch
gut
überlegt,
gemacht ist. Also ein Restsüßer Champagner.
Ja, wir hatten halt, das war nämlich noch eine andere Challenge, dass man auch halt quasi nur so eine
darf
Liste
nur 4
hatte.
Euro kosten.
Nein, das Gott sei Dank nicht. Das war nur so eine Liste und man musste sich an dieser Liste und ich wollte auch unbedingt, das war das erste Mal, dass ich keinen Schaumwein gemacht habe. Ich wollte unbedingt Schaumwein machen, aber ja. Ich habe irgendwie nichts darauf Zutreffendes im Preisrahmen gefunden, wo ich mir dann wirklich sicher war, weil ich war zwischendurch auch an einem, an so einem bisschen gereifteren, ah, das war aber zu einem anderen Gang, aber sonst auch so ein bisschen was, ja, so noch nicht mal restsüß, sondern ich finde so, wenn man so an die 8, 9 Gramm geht, finde ich, reicht das schon. Ein bisschen Hefelager hätte ich auch, glaube ich, ganz cool gesehen. Das war nämlich auch der Gedanke, den ich jetzt hier bei Rote Beete in dem Dessert hatte, dass man das da so, ich finde, Kohlensäure lockert so enorm viel, auch wenn man Süße auf dem Teller hat. Finde ich das immer ganz, ganz spannend. Und auch die Fruchtigkeit kommt ganz anders durch.
Trauen sich die wenigsten? Bist du eher ein Kombinierer oder ein Trinker? Also wenn du jetzt du hast ja jetzt im Prinzip mehr oder weniger direkt das Gericht platziert. Ist das grundsätzlich bei dir so, dass du beim Weintrinken sofort ans Essen denkst? Oder ist das aus
mal
tiefer
so,
Zuneigung
so
zu deinem Freund, dass du
mal so.
Dass du den Teil immer mit bedenkst, okay, ja.
Tatsächlich, das ist super unterschiedlich. Also ich habe manchmal, wo ich mir selber denke, wo kommt das jetzt her, dass ich so irgendwas probiere und denke, boah, ich glaube, das könnte zu dem und dem Gang richtig cool sein. Und es ist meistens auch so das coolste Match im Monat. Aber ja, also viel probiere ich und denke mir das durch und ich schreibe mir das immer runter und auf, was ich jetzt so in Grobteilen dazu mir vorstellen könnte und komme dann wieder darauf zurück, wenn ich meistens dann den Gang sehe und mir denke, ah, da habe ich doch mal was probiert, was habe ich mir dazu vorstellen können. Ja, doch.
Und dann so allgemein, wenn du die Sachen hast und im Weinmenü präsentierst, immer in der konventionellen Vorstellung, wie man das Ganze leben sollte. Also sprich, diesen Schaumwein zum Beispiel, hat der klassisch bei dir 6, 8, 9 Grad und ein klassisches irgendwie schmal kaminiges Glas oder kannst du dir den temperiert vorstellen? Weil im Prinzip ist die Grundlage, ist ja Pinot Noir, das heißt, der müsste eigentlich so rein aus dem Imaginären die Möglichkeit haben, auch mit einer gewissen exponierteren Temperatur zu brillieren. Deswegen mag ich das Burgunderglas. Also ich finde das schon, dass der mit Temperaturzuwachs, dass er die sehr frischen hat, aber die Kraft nochmal anders zum Tragen kommt. Also spielst du damit oder bist du dann jemand, der den Vorgaben folgt?
Nee, also ich habe früher auch immer den Vorgaben gefolgt und wir haben jetzt aber auch neue Gläser, so eine neue Gläserserie. Also was heißt jetzt neu, aber seit über einem halben Jahr ungefähr. Und seitdem sage ich auch,
was
okay,
habt ihr
ich mach, wir machen das mit Zwiesel, mit diesen Fusion-Gläsern. Mhm. Die sind ja so teils Mund, teils teils maschinell geblasen. So. Finde ich eigentlich super spannend, weil die eben diese Filigranität haben und die sehen halt auch ein bisschen unique aus. Das war halt auch dem Fred so ein bisschen wichtig. Haben uns da zusammen drauf geeinigt und da haben wir echt gut verschiedene Gläser. Also wir haben natürlich auch diese klassischen, ich glaube, die nennen das gereifte Champagnerglas oder so, die dann auch am Anfang gehen und wo ich auch einen leichteren Schaumweinsekt mit reinmache. Aber alles, was so ein bisschen mehr Hefe hat oder ein bisschen komplexer ist, das gebe ich eigentlich in diese etwas weinigeren Gläser, also in so in diese Riesling Grand Cru Gläser. Also ich habe jetzt noch nicht mich getraut, im Burgunderglas Schaumwein auszuschenken. Ich glaube, da fehlt mir noch die letzten Funken, dass ich sage, so ist mir egal, sie probieren das jetzt. Aber doch, ich spiele da jetzt auch, also so wie ich selber auch trinken würde, gebe ich es meistens auch den Gästen ins Glas. Wenn man jetzt eine Flasche hat, dann frage ich auch immer, was einem lieber ist. Gebe aber natürlich auch das vor, was, also nicht vor, sondern ich schlage das vor, was ich machen würde oder wie ich das sehen würde, aber lass trotzdem immer dem, manche wollen auch diese Flöten, oder nicht Flöten, aber diese schmalen Gläser, müssen die im Endeffekt selber wissen, aber ich versuche schon immer bei der Begleitung auf jeden Fall, dass ich da immer das reinmache, was ich auch persönlich da sehen würde, aber Burgunderglas ist eigentlich.
Was ich interessant fand und wo ich, sorry, ja, was ich interessant fand und wie ich darauf kam, weit bevor das irgendwie trendy war, die Schaumweine auch in anderen Gläsern, also eben auch in Burgundergläsern etc. auszuschenken, war, dass ich ganz oft, wenn jemand eine Flasche bestellt hat und aber Menü gegessen hat, Ist ja manchmal so, weil Schaumann geht ja zu allem, bräuchte ich ja nicht erzählen. Ja. Dass ich dann so während des Ganges, wenn die eine gewisse Offenheit hatten, eine gewisse Neugierde hatte, zu jedem Gang ein anderes Glas gemacht habe. Auch und cool. Dann im Prinzip mittels des Glases den Schaumwein auf den Gang abgestimmt habe. Also das ist ja manchmal so, dass du irgendwie ein Pärchen hast, die wollen Schaumwein trinken, weil sie es einfach mögen oder weil sie es irgendwie cool finden. Und dann kannst du aber diesen Schaumwein unterschiedlich aussteuern mit dem Glas, was du dann entsprechend dort nimmst. Und dann auch manchmal so diesen Aha-Effekt, wenn du eben Gunnar-Glas hattest, weil die halt irgendwie einen geschmackvollen Lude mehr hatten und dazu brauchst du halt ein bisschen mehr Breite oder musst eben auch den Pinot-Anteil in diesem Schaumwein so ein bisschen intensiver behandeln. Und danach nimmst du halt so ein ganz, ganz frisches Riesling-Glas, weil dann halt irgendwie die Erfrischung vom Hauptgang kommen soll. Dann haben die eben selber so diese wahnsinnige Überraschung, haben gesagt, oh, was haben wir uns selber für einen tollen Schaumwein bestellt? Ja, das finde ich cool. Eigentlich ganz interessant. Und deswegen eben auch der Gedanke, jetzt eben bei dieser zwei Gläser zu nehmen, weil ich finde, dass der so zweierlei Gesicht hat. Auf der einen Seite hat er dieses ganz klare, reine, puristische, was man dort aus Kent dann herkennt. Wortspiel, aus Kent herkennt. Und zum anderen.
Mit sowas erwischt man mich auch immer extrem.
Sehr gut. Und zum anderen dann eben so dieses gehaltvolle, dieses lange Hefelager und einfach die Komplexität, die er hat.
Jetzt bin ich sehr neugierig, würde auch gerne ein breiteres Glas haben, aber dafür muss ich runterlaufen.
Du hast ja noch einen Abend, also von dem her, du kannst ja da heute Abend noch irgendwie weiter probieren, gucken, wie er sich da dann irgendwie entwickelt und was da passiert. Größtes Problem eigentlich bei dem, warum die wahrscheinlich die wenigsten noch hatten, ist, dass der... Also, der liegt jetzt um die 70 Euro, wo ich finde, dass der Schaumwein, das soll jetzt keine Verkaufsveranstaltung werden, nur einfach so als Erklärung, die für mich total augenöffnend war, die dort in Kent jetzt rein zu, oder auch in West Sussex, zu begründen ist, dass die Weinlagen, also wo die Weinberge angelegt wurden, teilweise in den 90er Jahren, jetzt hier im Jahr 2004, dass das wunderschöne Wohnorte sind. Okay. Und die Leute, die dort ihre Weinberge zusammenkaufen, mehr oder weniger Bauland kaufen müssen. Und das ist natürlich teurer, als wenn du jetzt irgendwo an der Mosel jetzt im Augenblick oder an der Saar einen Hektar Weinberg kaufst, den sonst keiner haben will, weil er in einer Steillage ist. Wenn das eben Bauland ist, zahlst du einen ganz anderen Grundkurs letztlich dafür.
Krass.
Und deswegen werden die Weine oder müssen die ganz anders kalkuliert werden. Was finde ich der Besonderheit der Weine oft im Weg steht, weil automatisch gehen die meisten Gäste ja hin und versuchen den dann irgendwo, wo man dann sagt, puh, ist der jetzt so wirklich 70 Euro wert? Und man nimmt dem so ein bisschen Natürlichkeit.
Ja, der Punkt ist auch irgendwie, dass man so sagt, ja, für 70 Euro, ja, da kann ich mir auch einen guten Champagner kaufen. Das denken ja die meisten, also so, wenn man so im Gastraum so sich umhört, ja, keine Ahnung, ab dem und dem Preis, dann trinken wir halt doch lieber Champagner oder sonstiges. Ich finde das immer dann cooler, wenn man sagt, ey, machen Sie das mal nicht und probieren Sie das mal, weil sowas haben Sie ja auch noch nicht getrunken. Und also wenn man, da kommt wieder diese Geschichte zum Spiel, wenn man so eine Geschichte erzählt, ist, glaube ich, nochmal nachvollziehbarer vielleicht. Ja. Finde ich cool.
Ja.
Spannend. Doch, schön. I like.
Schwenkst du Schaumwein? Das ist ja auch so eine Sache, was stark diskutiert wird.
Ja, leider.
Darf man Schaumwein schwenken oder ist es dann schade, wenn die Perlage dann komplett verloren geht und eigentlich gehört sich das nicht auf die Finger?
Also, das ist ja trotzdem nochmal, also zum einen ist es genauso ein Wein, wie wir ja sonst dann auch trinken würden, nur dass es nochmal Kohlensäure hat und hat ja dann nochmal mehr Komplexität, finde ich, durch das Hefelager auf der Flasche, dass ich finde, das durchläuft im Glas so viele Stadien, dass ich finde, man hat am Anfang die Perlage, die ist ein bisschen aggressiver oder ein bisschen animierender und mit ein bisschen Schwung im Glas und sozusagen, dann geht das halt natürlich ein bisschen weg, aber trotzdem wird der Wein ja dann nochmal auf eine ganz andere, so wie du das jetzt in breiter Gläser schenkst, finde ich persönlich, dass das dadurch so ein bisschen dann eine andere Stilistik bekommt und nochmal ganz anderes aufmacht. Also ich bin da, ich krieg da auch immer einen drauf vom Chef, aber ich mach das. Also, ich habe damit keine Probleme. Also, oder?
Ich persönlich finde es sogar gut und ich finde, es wird viel zu selten gemacht.
Ja.
Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei mir zu Hause eine Schaumweinverkostung haben, wo verschiedene Schaumweine probieren, mache ich die oftmals sogar schon am Abend vorher auf.
Ich muss gestehen, dass ich das auch gestern schon aufgemacht habe, weil ich auch so wissen wollte, wie das sich gestern und heute verhält. Ich wollte es eigentlich nicht verraten, aber
der hält ja. Nee, kein Problem. Nein, das ist ein guter Schaumwein, der hält ja, spielt eben auch 1, 2, 3 Tage, wenn du nicht gerade im Restaurant schenkst und das nochmal anders gewertet wird. Ja. Und ich finde, das Schlimmste ist, nicht das Schlimmste, es soll nicht so dramatisch klingen, aber ich finde es nicht so ideal, wenn du einen Schaumwein gerade aufmachst, du schenkst ihn ins Glas und das Erste, was dir in die Nase schießt, ist diese viel zu präsente Kohlensäure. Ja. Und dadurch kannst du den gar nicht wahrnehmen. Du kriegst ihn gar nicht gegriffen, kannst ihn gar nicht deklinieren oder wirklich geschmacklich auseinandernehmen. Ja. Und das finde ich schwierig. Deswegen also total gerne. Und wenn ich ihn am Feuer, dann von mir aus am Mittag, dass er einmal ausdampfen kann.
Voll, sehe ich auch so. Ich hatte aber auch letztens ein ganz liebes Gespräch mit einem kleinen Sekthaus aus Franken. Ganz, ganz lieb. Und die haben mich auch, bevor ich das gekauft habe, angerufen und haben gesagt, ey, mach den auch vorher auf und zieh den auf gar keinen Fall mit Korabar ab, auch wenn das eine Magnumflasche ist. Aber der braucht die Luft und der ist nach 3 Tagen noch schöner, als er beim ersten Tag ist. Und sowas finde ich zum Beispiel auch ultra wichtig, wenn so dir allein schon die Winemaker einfach das mit an die Hand geben und sagen, okay, so ist unser, die wissen ja am besten, wie der Wein gut ist. Und wenn man einen persönlichen Kontakt dann irgendwie so hat und die sagen, ja, mach das so und so, das profitiert ja nur von allen Seiten, einmal für den Gast, für uns und auch für die Winemaker selber. Also finde ich super spannend, dass das auch von denen aus so kommt.
Ja. Super. Also finde ich ganz toll, wenn man da das Gefühl auch hat, sie setzen sich mit ihrem Produkt auseinander.
Voll.
Und wenn man es nicht kennt, behandelt man es ja nach Standard. Also so wie man sich das selber
eben, um Gottes
irgendwie
Willen,
zusammenbastelt, kennt, bloß, erfahren hat.
Ja, eben bloß keine Kohlensäure und immer einen Korken drauf und sonst was. Aber ich finde es eigentlich mal spannend, dann auch andersrum zu machen. Ich habe es auch ausprobiert und es ist tatsächlich was dran. Also es ist schön, wie der sich entwickelt, muss ich echt sagen.
Mit wem willst du gerne mal ein Glas Wein trinken? Gibt es da eine Person, wo du sagst, meinst einfach so Wein Promi als Mittel? Es muss nicht unbedingt, egal. Also, wo du sagst, mit, also nicht nur kennenlernen oder irgendwie mal die Hand schütteln, sondern einen Abend mit dem verbringen. Und Wein hat er doch, finde ich zumindest, die Eigenschaft, dass er Menschen öffnet und dass er Menschen zum Regen animiert. Und wer interessiert dich da? Dessen Gedanken, dessen was auch immer. Boah. Mir ist auch Promi oder irgendwie, muss auch nicht mehr leben. Da kannst du mehr trinken.
Und mit Geist zusammensitzen. Nee, boah. Also es gibt so, so viele Leute in der Weinwelt, mit denen ich gerne mal so zusammensitzen würde, aber ich bin so verdammt schüchtern, neue Leute anzusprechen und auch, also wenn ich jetzt einmal, du merkst es ja auch, wenn ich jetzt einmal mit dir ins Gespräch gekommen bin, dann fällt mir das total leicht und dann freue ich mich, dich nächstes Mal so zu sehen, aber zum Beispiel auch bei dir tatsächlich, habe ich auch super Schiss gehabt, dich anzusprechen. Ich habe so eine Demut und so ein Respekt davor, irgendwie vor Leuten mich hinzustellen und zu sagen, hey, ich bin Katrin, ich bin gerade, keine Ahnung, neu in der ganzen Bubble und möchte gerne mit dir sprechen. Ich habe da wirklich Probleme mit, aber es gibt so viele Leute, die dich in der Weinwelt irgendwie mal gerne mitsprechen würde, aber ich glaube, also, ich weiß nicht, ob die das denn, also, ob die denn denken, ich will die nur nicht ansprechen, weil, oder keine Ahnung, ich fühle mich dann immer so ungesehen, aber ja, boah, ich könnte gerade gar nicht sagen.
Ich glaube, das haben auch mehr als man glaubt. Also, ja, dass man da eine gewisse Distanz, man wird dann für arrogant gehalten und eigentlich ist man es gar nicht. Man ist einfach nur respektvoll dem anderen gegenüber. Aber dann losgelöst von der Weinwelt, irgendjemand anders?
Boah, vielleicht so alte Lehrer, die mir gesagt haben, ich soll nicht in die Gastro gehen mit meinem Abi.
Fände ich auch. Cool ist der Gedanke denn?
Ja.
Das boah, ja, da bin ich ja noch nie drauf gekommen. Mit meinem Lehrer mal eine Flasche Wein trinken.
Ja, das könnte ich mir schon mal so vorstellen. Ich hatte schon einige, die so gesagt haben, was machst du jetzt? Du gehst in die Gastro mit dem Abi. Und ich so, warum denn nicht? Also, sowas finde ich mal ganz spannend. Ach so, so vielleicht so, ich weiß nicht, so Schauspieler, weiß ich nicht. Also das sagt wahrscheinlich jeder Zweite. Oder so Kindheitsidole, weiß ich nicht. So Crow fand ich früher immer voll cool.
Ja, warum
oder
nicht?
So Fußballspieler oder so. Aber ich weiß nicht, ob die alle Alkohol trinken. Okay. Keine Ahnung, also so fände ich auch ganz cool. Aber ich muss auch
mehr
sagen,
als du glaubst.
Ja, wahrscheinlich. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin immer so glücklich auch in die gleichen. Also ich lerne unwahrscheinlich gerne neue Menschen kennen. Freue mich immer, wenn jemand Neues am Tisch sitzt. Aber ich komme auch so gern, so keine Ahnung, zu meinen Eltern nach Hause oder zu gewohnten Freunden nach Hause und trinke immer wieder gerne mit denen ein Glas. Also ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich glaube ich zu langweilig für so eine Frage. Aber ja, doch.
Ich glaube, das hat nichts mit Langeweile zu tun, sondern wahrscheinlich mit Komfortzone, dass man einfach selber, wenn man jemand Neues kennenlernt und es geht dann halt irgendwie um Wein, hat man das Gefühl, man muss dann doch irgendwie erklären oder performen und zu Hause ist man halt,
Das ist halt
Katrin.
Ja, safe. Nee, aber ich sitze auch wirklich auch extrem, also wenn mein Freund das jetzt hören würde, der würde sagen, du spinnst, du sitzt immer voll gerne mit neuen Leuten am Tisch, tue ich auch. Und auch oft, und gerade auch diese ganzen Weinreisen, so finde ich immer super spannend. Und ich sitze auch immer super gern da und höre dann einfach auch super gerne diesen erfahrenen Leuten oder erfahrenen Händlern, die jetzt seit 40 Jahren dabei sind. Und ich höre da so gerne zu, weil die so viel zu erzählen haben, so viele Menschen schon kennen und gehört haben. Und ich denke mir, davon können wir alle einfach nur profitieren, einfach den Älteren zuhören, das mitnehmen und einfach da irgendwie sein eigenes Trinken draus machen. Ich finde, also generell so erfahrene Leute in der Weinwelt. Ich glaube, ich könnte mich da jetzt nicht auf eine Person festlegen. Ja, ich sitze immer gerne mit.
Manchmal sind es ja die vielen verschiedenen Gespräche, die einen selber dann auch bereichern.
Ja, voll. Sagt, okay, davon nehme ich auch immer am meisten mit, tatsächlich. Dann, ja. Wenn man irgendwo ist und abends immer so zusammensitzt und zuhört und so, das finde ich echt immer spannend. Ja.
Geht mir genauso. Also voll. Mag ich nach wie vor und finde ich großartig und habe auch in ganz, ganz frühen Jahren da am meisten von gelernt. Einfach zu sehen, wie die Weine sehen und was deren Weg war und welche Möglichkeiten es gibt und sich wie dann, ich das teilweise anders sehe.
Ja, eben und sich seine eigene Meinung, weil ich glaube, gerade so als junger Sommelier ist man immer so oft so dahingerissen, Meinungen von irgendwem anders zu übernehmen. Und ich glaube, wenn man dann anfängt zu sagen, okay, cool, wie die das sehen oder gar nicht cool, wie die das sehen, aber ich sehe das so und so und meine Meinung ist das und das. Ich meine, das muss man nicht immer direkt an dem Abend irgendwie breitreten, sonst gibt es auch große Streitereien vielleicht. Mhm. Aber ich glaube, gerade sowas so annehmen zu können und zu sagen, so ja, das nehme ich mit und mach da mein eigenes Ding draus. Ich glaube, das ist, glaube ich, der erste Schritt, wenn man so gerade als junger Sommelier so irgendwie in diese Bubble mit einsteigt. Ich glaube, das ist wichtig.
Und gibt es da so einen Wunsch, wie ein Buch selber mal zu schreiben irgendwann?
Boah, ich glaube nicht.
Also, oder irgendwie Fernsehserie oder Radioshow oder.
Boah, ich glaube, vor sowas bin ich viel zu nervös. Also generell so vor Leuten reden und dann wissen, dass das andere Leute hören auch gerade. Ich finde, man jeder Sommelier steht ja irgendwie so auf seiner Bühne im Restaurant, aber dann ist das so seine Bühne und die kennt man und mit der ist man so vertraut ich weiß nicht, das ist immer wieder jeden Tag neu, finde ich, aber man hat immer irgendwie eine andere Herangehensweise, je nach Gast, je nachdem, wo man ist, aber trotzdem bleibt die Show immer eine ähnliche. Aber ich glaube, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, damit irgendwie dann außerhalb von den vier Wänden im Restaurant, glaube ich, könnte ich mir nicht. Also so Weinbuch finde ich schon spannend, aber ich weiß nicht, ob ich das selber schreiben könnte. Aber wenn, dann glaube ich Wein und Speisen. Ich glaube, sowas finde ich cool.
Gibt es auch viel zu wenig. Also Christina Fischer hat ja damals das gehabt, das war recht gut und recht erfolgreich, aber sonst traut sich da kaum jemand wirklich ran an dieses Thema und es ist eigentlich so.
Ja, man kann viel falsch machen, aber ich finde, man kann auch so viel richtig machen damit und es gibt nie diesen einen Wein, der nur zu dieser einen Speise funktioniert. Das finde ich auch gerade so cool an unseren zwei Begleitungen, weil das teilweise zwei komplett verschiedene Ansätze sind. Wir haben jetzt zu einem Gang ein Madeira, der recht trocken ist mit so 35 Gramm und auf der anderen Seite einen Riesling Auslese trocken. Also so komplett verschiedene Dinge und es funktioniert beides so grandios zu dem Gang. Ich glaube, dass sowas halt auch ganz spannend ist. Also dass man dann irgendwie, keine Ahnung, coole Rezepte hat und dann daran irgendwie nochmal Weine erklärt und warum und wie man damit rangeht. Und gerade auch ich glaube, dass das auch spannend für Sommeliers, die gerade neu einsteigen sind. So ein Buch fände ich auch spannend, ja.
Und das vielleicht so irgendwie in irgendeiner Form interaktiv machen, finde ich total spannend. Aber das finde ich mit den zwei verschiedenen Weinen, fand ich immer ganz bemerkenswert, wenn man das Gefühl hat, also ich stelle mir da immer so eine Skulptur vor und wenn ich den Strahler, den Scheinwerfer mal von links und mal von rechts ranhalte, habe ich eine unterschiedliche Skulptur. Und ja, so voll. Ist es mit den Gerichten oftmals auch. Also je nachdem, welchen Wein der nimmt, also der wird dann immer unterschiedlich betont. Gab es für dich mal einen Wein, der unkombinierbar war?
Unkombinierbar.
Also wo du dran verzweifelt bist, wo du gesagt hast, den Mist, den habe ich im Keller, aber ich kriege den nicht irgendwie. So ein knochenharter Tannat aus dem Südwestfranzösischen oder irgendein richtig rassiger, krasser Riesling, der mit allen sich gebissen hat.
Boah, ich glaube, das hatte ich jetzt noch nicht so bewusst, dass ich gesagt habe, okay, da. Aber ich glaube auch, weil wir mit Speisen anfangen und dann die Weine suchen. Und ich bestelle ja auch immer die Weine extra nur dafür. Also ich gehe jetzt nicht in den Keller und suche das, also eigentlich nicht. Dementsprechend. Ich glaube, hatten wir noch nicht, aber es gibt bestimmt Geschichten, wo man sich denkt, boah, das ist unkombinierbar. Aber es gibt immer irgendwie, ich denke mir, es gibt irgendwo immer eine Speise, die das irgendwie wieder wettmachen kann. Also ich glaube, dass auch gerade ein knochentrockener Hardcore-Tanner, glaube ich, auch irgendwo wo sein Deckel finden wird, ob es jetzt, keine Ahnung, was geschmort ist oder ein bisschen mehr Fett irgendwo drin. Ich glaube, das wird das auch cool sein. Also ich glaube, dass jeder Wein irgendwo seinen Deckel hat mit einer Speise.
Wie im richtigen Leben, ne?
Ja, eben.
Ja. Was findest du was ist für ein Zombie von der Seite des Arbeitsplatzes ideal oder was sollte es wirklich geben, was wird vermisst? Also sind es Freiheiten, ist es ein unendliches Geldbudget, also da auch wie im richtigen Leben, oder ist es seine Handschrift ausleben zu dürfen, ist es irgendwas Technisches, wo man sagt, die Guéridons müssen mindestens 1,20 Meter hoch sein oder, also so ja, übertrieben formuliert, ja, also dich da jetzt nicht irgendwie, dir nichts in den Mund zu legen. Mhm. Aber findest du, irgendwas ist halt ganz, ganz wichtig, damit, du machst ja schon das Gefühl, als wenn du richtig aufdrehen, freidrehen, aufblühen kannst. Was ist da für dich wichtig?
Boah, das soll sich gar nicht schleimig oder gar nicht irgendwie kitschig anhören, aber ich würde schon sagen, dass Fred und Elisabeth uns allen die Möglichkeit geben, einfach den idealen Arbeitsplatz ausleben zu können, weil wir alle recht jung sind und jeder irgendwie so den Freiraum hat, das zu tun, was er möchte. Natürlich ist in der Küche nochmal ein anderes Geschehen, weil der Fred natürlich auch viele Sachen vorgibt, aber so für mich im Service habe ich halt komplett freie Hand und ich darf jeden Weg gehen, den ich möchte. Hauptsache Fred sieht, dass das gut ankommt und dass ich das rentiert, ja natürlich, aber ich würde schon sagen, dass das relativ ideal ist, dass ich quasi die Weine und die Stilistik bestimmen darf, die ich gerne möchte und auch meine Ansätze verfolgen kann, die ich möchte und auch zum Beispiel sowas ausleben kann, wie auf Weinreisen mitfahren zu können, weil wir ein cooles Team haben, die einfach auch vertreten und immer weiter lernen zu können und immer weiter an sich selbst feilen zu können. Ich glaube, dass das für mich schon ziemlich ideal ist und auch gerade dieses kleine familiäre Team zu haben und eher Familie zu sein, als dass das jetzt so ein krasses Arbeitsverhältnis ist. Das hört sich super kitschig an, aber es ist tatsächlich, ich würde schon sagen, dass das für mich so genau das war, was ich gesucht habe, was so ideal ist und das ist auch gar nicht so technisch. Natürlich hat man immer Sachen, die irgendwo einen stören oder nerven oder sonst was, aber ich glaube so für das, was ich machen will, für das, was ich ein Sommelier sein möchte, ist das, glaube ich, der perfekte Platz.
So macht Wein Spaß, so ist Wein eben nicht mehr eingestaubt und ich finde es so interessant, dass es eine komplett neue Facette des Weines ist, auf der einen Seite, aber es ist nicht oberflächlich, es ist trotzdem tiefgründig, es hat ein Fundament, es hat ganz viel Neugierde und es hat diese wunderbare Lebendigkeit. Danke, Katrin, für dieses tolle Gespräch. Danke, dass du unsere Gästin warst. Danke für diese wirklich ganz, ganz berührende, großartige, lebendige und mich wahnsinnig begeisternde Folge. Toll, dass du unsere Gästin warst. Vielen Dank dafür und dir alles erdenklich Gute. Ich will nicht immer auf dem Alter rumreiten, aber du hast ja noch viel vor dir und ich bin gespannt, was daraus wird. Also vielen lieben Dank und dir alles, alles Gute. Und noch ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle an die Italian Trade Agency, kurz ITA. Und ich finde es großartig, was ihr in Halle 3 auf der ProWein 2026 in Düsseldorf veranstaltet. Also zum einen mit so großartigen Fachleuten Masterclasses oder Guided Tours durchzuführen, aber eben auch eine so großartige Verkostungszone aufzubauen. Euch dort und da eben 500 Winzer zu präsentieren, finde ich Wahnsinn, finde ich außergewöhnlich. Also großartig und ihr macht damit die Messe nochmal zu einem ganz, ganz besonderen Erlebnis. Und an dieser Stelle auch dir, wenn du es vor der Messe hörst, viel Spaß bei der ProWein 2026 in Düsseldorf. Lass mich bei Gelegenheit mal wissen, was dich begeistert hat, was du entdeckt hast oder was du vielleicht auch anders machen würdest oder warum du vielleicht Wine Paris besser findest oder die Eurovino. Würde mich freuen, von dir zu lesen. Und ganz besonders würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du uns folgen würdest oder bewerten oder uns auf Insta liken oder uns einfach begleiten würdest. Vielen Dank dafür und für deine Unterstützung damit. Und neben der ITA, also der Italian Trade Agency, ist da natürlich noch unser Partner seit über 2 Jahren. Die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consigliovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Denn dank ihnen heißt es nach dem Podcast ist vor dem Podcast. nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Und ich freue mich auf die kommende Woche. Und in der nächsten Folge geht es wieder tief, also richtig wissenstief. Vielen lieben Dank für eure Zuschriften und für den Wunsch, tiefer ins Weinland Kalifornien einzusteigen. Also noch tiefer als in der Folge mit Florian Richter. Die einzelnen Gebiete, die ja in sich selber ganz eigene Weinländer sind, nochmal ganz separat aufzuschlüsseln. Und deswegen haben wir 4 Folgen geplant. 4 einzelne Folgen zum Weinland Kalifornien, eine zum Napa Valley, eine zum Sonoma Valley, eine zur Central Coast und eine zur Lodi. Und wir beginnen mit dem eigentlich prominentesten Gebiet, mit dem Napa Valley, und haben uns dafür Maximilian Wilm eingeladen, der als einer der Kalifornien- und Napa-Experten gilt und uns gerne erzählt, wie großartig die Geschichte dieses Weinlandes ist, was es dort zu entdecken gibt und worauf man achten sollte. Also, ich freue mich drauf. Bis nächste Woche mit Maximilian Wilm.
Hallo ihr Lieben, mein Name ist Dennis Ruhl aus dem Restaurant Vendôme und vorerst hoffe ich, dass ihr Spaß an der Folge mit Katrin und Silvio hattet. Und was gibt es zu Katrin zu sagen? Ich glaube eine ganze Menge. Vorab, und ich glaube, das Allerwichtigste ist aber die Freude und die Leichtigkeit, wie sie an diese ganzen Weingeschichten und an die Sommelerie rangeht. Sie ist nicht zu verspielt, bringt aber trotzdem immer Neues ins Glas und man fühlt sich einfach unheimlich aufgehoben bei ihr, auch als Gast. Auch das durfte ich Gott sei Dank schon selber erleben, sonst glaube ich, hätte ich auf jeden Fall was verpasst. Und Katrin durfte ich im Zuge unserer kleinen, aber feinen Sommelier-Bubble hier in Köln bzw. im Kölner Raum kennenlernen. Und ich glaube, wir waren auch direkt auf einer Wellenlänge. Es macht unheimlich Spaß, mit ihr zu verkosten, mit ihr auch mal einen genussreichen Abend zu erleben. Witzig, mit Charme bringt sie die ganzen Weingeschichten rüber. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß. Und selbst als Gastgeberin verliert sie diese Eigenschaft nicht, sondern im Gegenteil, sie stärkt es noch mit ganz viel Expertise. Und das schon in diesen jungen Jahren. Und ich glaube, das zeigt uns auch die letztjährige Rolling Pin-Veranstaltung als, ich glaube, Platz 8, wenn ich mich richtig erinnere. Und das zum ersten Mal, wo sie dabei ist, Top 10 Deutschland, das heißt schon was. Und da wird noch ganz viel von ihr kommen, da bin ich mir ganz sicher. So ehrgeizig, so fabelhaft, wie sie mit dieser ganzen Thematik umgeht. Absolut nicht aufdringlich, macht es einfach unheimlich viel Spaß. Und ich bin sehr froh, mit ihr befreundet zu sein. Sehr froh, wenn wir uns immer mal wieder sehen und auf ein Gläschen oder auf die ein oder andere Flasche Wein zusammen, weil das gibt einem wirklich ganz viel. Es gibt Freude, Spaß, Geborgenheit auch untereinander am Tisch, die Unterstützung gegenseitig ist immer da. Man kann sich immer Sachen zuschieben, man kann Fragen stellen, ohne dass man denkt, warum dies oder das oder jenes. Das schätze ich sehr und wünsche ihr auf jeden Fall auf dem weiteren Weg alles Gute. Ich werde ihn verfolgen und mit dabei sein, da kann sie sich sicher sein. Also bis dahin. Und alles Liebe, euer Dennis.